Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 151 und wir freuen uns riesig, den Bestplatzierten, den Sechstplatzierten der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza am Mikro zu haben, Jonas Schomburg. Er war noch gar nicht so präsent in den Medien, deswegen ist es umso wichtiger, die coole Socke aus Hannover, Girona, mal ans Mikro zu holen für euch. Und Nicky Boy nach Nizza ist vor T100. Das könnte der Titel der Podcast-Folge sein.
Was ein Teufelskerl. Leute, hört einfach rein, wie er trainiert. Ich sag nur, die Folge, also Gefühl. Damit lasse ich euch alleine und wir starten einfach rein. Kurz in die Werbung und dann in den Podcast. Und in der Werbung in Silence unser Presenter. Und Nils, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Maarten van Riel, 4. Platz, war gut im Bild, als er sich die neue In Silence in Nizza Socke angezogen hat. Und wer da mal reinschauen will, insilence.com, einfach mal schauen, was da so gibt. In Silence, ihr wisst mittlerweile, unsere Lieblings-Socken-Supplier hat für jeden Laufschuh immer die neuesten Trendfarben und genau matchenden Socken. Könnt ihr euch genau abstimmen auf euer Laufoutfit, auf euren Laufschuh, was auch immer. Und natürlich die Profis, weitere deutsche Profis mit In Silence in Nizza unterwegs. Jan Stratmann, Willi Hirsch. Es gibt ein Goodie für euch, 15% Rabatt mit dem Code PUSHINGLIMITS, alles klein geschrieben. Und zwar gültig, ganz wichtig, bis einschließlich 30.09.25. Also schnell sein, wenn ihr nochmal eure Laufsocken wieder auffrischen wollt. Und ich hoffe, du hast das vor Berlin auch nochmal gemacht, Nils, dass du da mit einem frischen Paar an den Start gehen kannst.
Definitiv, also die werden sind aber auch schon gewaschen. Du weißt ja, nie nagelneue Socken laufen, sondern die müssen schon einmal gewaschen sein. Was in Silence tatsächlich auch wie viel Seele da drin steckt, konnte man wieder sehen. Sockensigi, einer der drei Gründer, zwei Gründer plus Designer, ich weiß es gar nicht genau, war natürlich auch vor Ort. Also der lebt den Ausdauersport immer noch mit Leib und Seele. Und das sieht man auch an den Socken. Deswegen wirklich ein Produkt von Sportlern für Sportler. Und wie du gesagt hast, Nicky Boy, für jeden Laufschuh. Und natürlich auch jetzt langsam, der Herbst steht vor der Tür. Solltet ihr auf jeden Fall auch schon mal so die Merino Collection checken. Oh, ich weiß nicht, ob da auch die Rabatts dabei sind. Aber die haben einfach
auf
wirklich...
auf alles, außer aus reduzierte Artikel, auf alles anwendbar jetzt.
Dann checkt auch die Merino Sachen. Die sind auch richtig, richtig gut. Denn die kalte Jahreszeit steht bevor.
In Silence. Punkt. Komm, da einfach Socken in den Warenkorb ballern und beim Checkout Code PUSHINGLIMITS als kleingeschrieben für 15% Rabatt eingeben. Und wir starten jetzt hier rein in die Folge mit Jonas. Im Triathlon-Chat angekommen, heute mit Gast, ihr habt es schon gesehen, Jonas Schomburg bei uns endlich im Triathlon-Chat. Und nach der WM ist vor T100, Jonas, und bevor wir jetzt über irgendwas reden, wir haben uns gerade schon herzlich kaputt gelacht, weil nicht nur, dass du direkt jetzt Back-to-Back wieder race, sondern wir nehmen jetzt den Podcast 19 Uhr auf. Nils dachten, geil, jetzt haben wir Zeit, über alles zu reden. Da hast du uns direkt offenbart, du musst noch laufen. Damit erstmal hallo hier im Triathlon-Chat und ja, zeig, wie entspannt du bist. Geil.
Ja, ich bin eigentlich immer sehr entspannt, also vorm Rennen, auch im Training. Also ich liebe es eigentlich, später zu trainieren. Also ich bin auf jeden Fall kein Frühaufsteher. Habe mich ein bisschen in der spanischen Kultur dran gewöhnt. Und ja, jetzt am Samstag steht schon das nächste Rennen vor der Tür. Ne? Mal schauen, wie das läuft. Ich habe nicht viel trainiert bis jetzt zwischen. Ja. Seit 3 Tagen nichts gemacht. Beine sind immer noch sehr steif, ehrlich gesagt. Und ich versuche nur zu trinken, zu essen und ein bisschen spanische Sonne zu genießen.
Du siehst auch tatsächlich aus, ich habe es eben gesagt, also ich habe gesagt, du siehst ja schon wieder super frisch aus. Das war natürlich ironisch gemeint. Man könnte meinen, du bist von Hawaii zurückgeflogen. So ein bisschen nach Jetlag siehst du aus. Und du hast auch noch richtig schön das klassische V vom offenen Einteiler. Ein bisschen Sonnenbrand noch. Aber es ist kein Witz, du startest wirklich am Samstag bei der T100. Ist auch deine T100-Premiere, oder?
Genau, ja. Also ich wollte schon eigentlich in London dabei sein oder in Fréjus. Aber eigentlich habe ich da zu spät gemeldet und jetzt habe ich eigentlich die Chance bekommen und dachte mir, wieso nicht? Ist jetzt nicht so weit von Girona. 3 Stunden runterfahren. Kann man gut mitnehmen. Ist kurzer Aktivurlaub, kann man das so nennen. Und Und dann mache ich aber schon die Saison, also ein bisschen schon Pause und dann bereite ich mal Bayer vor. Also ich mache das jetzt nur just for fun. Mal schauen, wie es geht. Manchmal geht es besser, als man erwartet. Da sind die Beine eigentlich so richtig auf nach dem Marathon, sagen manche. Aber wir wollen das sehen am Samstag.
Ja. Na gut, Maarten van Riel hat es doch nach Südafrika auch gemacht. Und der ist ja tatsächlich noch um die halbe Welt geflogen. Also und da hat es ja auch funktioniert. Aber also man kann sagen, 2 Olympische Spiele haben nicht gereicht. Du musstest erst Sechster bei der Ironman-Weltmeisterschaft werden, um von T100 jetzt mal so eine Einladung zu bekommen, dass du dann doch endlich starten darfst.
Ja, hat lange gedauert. Ja. Aber mittlerweile bin ich auch, glaube ich, mehr auf der Ironman-Distanz als auf der T100. Also das hat auf jeden Fall
spannend.
Spaß.
Wer weiß.
Hat Spaß gemacht. Dieses Jahr ein bisschen bin ich nach dem Flow gegangen. Von Rennen zu Rennen geschaut und dann die Ironman Pro Series im Endeffekt angegriffen. Das Handicap in Frankfurt mit dem Lenker kam dann dazwischen, dann kam ja Rot. Also war eine spannende Saison, ist noch nicht vorbei, aber ich glaube, kann man gut zurückblicken schon.
Dann lass uns doch mal, wo fangen wir an? Eigentlich müssen wir mit der Vorbelastung am letzten Sonntag anfangen, also deine Vorbelastung für das erste T100-Rennen. Das ist natürlich das, was gerade überall noch das wichtigste Thema ist. Die Ironman-WM, die du ja von Anfang an komplett mitgeprägt hast. Ich saß natürlich vom Startschuss vorm Screen, genauso wie Nils. Und du warst vorne mit dabei. Ich hatte jetzt im Nachgang schon mit Strati gesprochen und habe gehört, es gab da so eine WhatsApp-Gruppe und ihr hattet schon im Schwimmen irgendwie euch so eine Taktik zurechtgelegt. Was man daran gesehen hat, als dann auf einmal Jamie Riddle Rücken geschwommen ist oder sowas, warst du auch Teil dieser WhatsApp-Gruppe und hast du dazu gehört oder was war da los?
Ja, genau, nur der elitäre Kreis war da drin. Sam Laidlaw, Jamie Riddle, ich, Maarten van Riel und Andreas Salvesberg. Das war der Plan, dass jeder so 600, 700 Meter übernimmt und uns gut abwechseln, damit wir möglichst das Tempo hochhalten, die Gruppen sprengen, die Norweger hinten halten. Ja, den einen oder anderen auch vielleicht. Aber man muss sagen, Jamie hat gut angefangen, dann hat Andrea, war Zweiter, war mir ein bisschen zu langsam, habe ich mal gleich ausgeschert und das Tempo nochmal erhöht vor der ersten Boje. Und das hat, glaube ich, auch gut geklappt. Dann war das alles einer Reihe und dann kam Maarten van Riel, hat nochmal richtig den am Hahn gezogen. Und so, ich glaube, dann in der zweiten Runde habe ich wieder ich übernommen. Und dann zurück hat Andrea, weil er hat den besten Bonus angeblich vom First Out of Water.
Das haben wir das haben wir auch aufgesprochen. Sehr gut.
Das hat länger gedauert, als man denkt. Also ich wusste nicht, wie viel man im Vorfeld so viel besprechen kann für eine Schwimmtaktik. Aber ja, Jamie hat dann, glaube ich, ein 3-minütiges Video rumgeschickt, wie das ablaufen soll. Und ja, ich habe Andrea dann immer noch nach vorne geschoben, noch auf den letzten Metern. An den Füßen, damit er ja das Tempo hochhält. Und er als erster raus, ich direkt an seinen Füßen und wollte dann mit einem schnellen Wechsel gleich aufs Tempo drücken. Ja, aber hat aber, man muss sagen, gut geklappt alles. Ne? Also im Endeffekt waren 10, glaube ich, 10 Leute immer noch in der ersten Gruppe. Und die Lücke nach hinten war jetzt gar nicht so groß. Ist auch schwierig, wenn es jetzt gar nicht so viele Bojen auf der Schwimmstrecke gibt. Ne? Aber wir haben unser Bestes gegeben.
Aber initiiert hat sie wahrscheinlich Sam Laidlaw und der hat sich währenddessen in den Arsch gebissen, weil er gedacht hat, scheiße, der Plan geht nach hinten auf. Oder was hat er? Aber er hat das ja schon ein bisschen verflucht wahrscheinlich, oder? Für ihn ist es ja nicht aufgegangen.
Ja genau, er hatte irgendwie Krämpfe bekommen im Hipflexer, hat er mir erzählt danach. Und da musste er anhalten und ja, hat mehr oder weniger, ich will es nicht sagen, aber schon das ein oder andere Rennen. Also Maarten van Riel hätte ich dann, er hat, glaube ich, den Norwegern mehr geholfen als uns im Endeffekt, wenn er hat die nach vorne gefahren, weil er die erste Gruppe nicht gekriegt hat. Also man weiß nicht, wie es anders ausgegangen wäre, wenn er vorne mit aus Masse gekommen wäre.
Ja, aber es war wirklich unfassbar. Also Nick und ich, wir haben währenddessen geschrieben und es war ja wie ein Radrennen. Also gerade am coolsten fand ich tatsächlich die Szene, als Jamie Riddle sich hat zurückfallen lassen und dann auch noch so krass vor Strati sich reingedrängt hat, dass er wirklich so aus wie so ein Big Boy, der gesagt hat, komm Junge, du bist hier nicht in der WhatsApp-Gruppe drin, du hältst dich zurück. Das war echt so ein Boss-Move. Und Das war, also es gab es ja so tatsächlich noch nie, dass halt einfach, ja, das war, wie gesagt, ein Mannschaftszeitfahren oder ein Mannschaftsschwimmen. Und das hat schon extrem Bock gemacht. Und normalerweise ist es ja so, okay, du schaltest ein, dann Hawaii-Wendeboje ist halt nochmal so ein bisschen, wo du dann gucken kannst, aber eigentlich passiert nicht viel. Und da war es ja wirklich so, ab dem ersten Wechsel eigentlich von Jamie Riddle war das so, dass klar war, ey, die wechseln sich da wirklich ab. Und das muss man sich halt einfach angucken. Das war ja sensationell.
Ja, also ich denke schon, die Zeiten ist vorbei, wo man sich eine Schwimmschwäche erlauben darf. Also wenn man da vorne nicht schon dabei ist, dann wird es schon schwierig. Und jetzt die Leute auch von der Kurzdistanz, wir haben einfach einen anderen Speed beim Schwimmen. Also der Schwimmstart ist ja noch relativ entspannt, aber wir können immer wieder aufs Tempo drücken und nach den Tonnen oder so das Feld auseinanderziehen. Da haben schon ein oder anderen schon die Probleme. Ne? Ja.
Wobei man schon auch sagen muss, das ist mir auch aufgefallen, dass ja nicht nur die Abstände zur ersten Gruppe, da war ja, glaube ich, Blumi mit drin, aber dann tatsächlich auch die zweite Gruppe, wo dann Detlef und Patrick ja auch drin waren. Das war ja wirklich, was waren das, 2 Minuten, die Eden, Patrick und Detlef hinter euch waren. Das war also, ich fand es überraschend wenig, weil ja. Du hast es gesagt, nicht genug Bojen, aber es sind ja 3-mal so viele Bojen wie auf Hawaii. Also da wird das Ganze ja dann wahrscheinlich noch schwerer.
Und 45 geschwommen, ne? Also 45 Flache irgendwas, war ein sauschnelles Schwimmen.
Ja, schon krass. Also das Niveau ist halt allgemein extrem angestiegen. Also auch die anderen, würde ich sagen, haben da gute Arbeit geleistet. Schon brutal.
Ja, also definitiv. Also ich habe auch eigentlich mit größeren Abständen gerechnet. Auch als ich, wenn man vorne schwimmt, investiert man schon deutlich mehr, merkt man ja, anstatt in den Füßen zu schwimmen. Aber wir haben schon versucht, echt hart zu schwimmen. Und dann waren die Abstände im Endeffekt schon relativ klein. Deshalb habe ich auch gleich aufs Tempo gedrückt mit einem schnellen Wechsel und versucht, möglichst noch vor dem ersten Berg schon alleine vorne wegzufahren.
Das aber hat ja erstmal gut geklappt.
Wollte ich gerade sagen, Martin kam dann auch im ersten Anstieg erst, oder?
Genau, Martin und Jamie. Und ich glaube, Strati war auch so. Und Andrea waren
genau da. Also Strati war auch noch da, der war ja auch in der Schwimmgruppe bei euch. Und Jan hatte dann gesagt, so das Schwimmen, er hat sich eigentlich gefreut, dass ihr euch abgewechselt habt und ihn rausgedrückt hat quasi, dass er einfach schön hinten drin bleiben konnte und nicht mit durch die Führung gehen musste. Und hat dann irgendwie am Anfang, wollte halt die Lücke zufahren, ist, glaube ich, mit Martin zugefahren oder hatte eine kleine Lücke auf Martin, ist zugefahren und dann war der zu viert vorne und seit dann den ersten Anstieg rein, Martin ist nach vorne und das sah so aus, wenn der richtig Tempo gemacht hat und da ist halt Strati, glaube ich, dann auch schon gedroppt. Aber wie war denn deine Taktik, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, wolltest du versuchen, alleine wegzukommen wieder, weil also euer Wechsel mit Andrea war ja raus und das war so raus aus dem Wasser und dann hast du wie so einen kurzen Zwischensprint eingelegt in der Wechselzone, um Andrea erstmal stehen zu lassen. Also deine Idee war schon, wie Frankfurt-Rot wieder ganz schnell einen Wechsel und möglichst alleine erstmal wegkommen. Also du wolltest keine Company auf dem Rad.
Nee, ich glaube nicht. Also ich bin auch gut alleine unterwegs, dachte ich mir. Möglichst schnell machen, möglichst hart und die Gruppe so klein wie möglich halten. Andrea, ich habe den ein bisschen zur Seite geschubst, um die Kurven dann, aber sofort beim Losfahren habe ich schon gemerkt, dass es heute nicht so läuft wie in Rot oder in Frankfurt, dass ich nicht die Beine habe. Das merkt man ja relativ schnell. Dann bin ich so, normal bin ich in 400, 500 Watt, fahre ich so immer an, aber da war es schon echt ein bisschen zäh. Und dann war ich am ersten Berg, ist Martin an mir vorbeigeflogen und dann musste ich schon erstmal kneifen, da erstmal mitzufahren. Und dann war es auch relativ schnell, dass wir nur noch zu dritt waren und hatten nur eine Minute auf die zweite Gruppe. Dann bis Kilometer 100 habe ich es dann geschafft. Also den ersten Berg, den längeren Berg, bin ich sogar vorgefahren und habe gehofft, dass es kommt ja immer in Wellen, so dass man sich besser fühlt, man wieder schlechter fühlt. Aber ich habe mich im Großen und Ganzen nicht so gefühlt wie in Rot. Und dann bei Kilometer 100 dann endgültig sind meine Beine explodiert und musste die Gruppe ziehen lassen. Dann kam irgendwann auch relativ schnell schon Sam und Christian vorbei. Christian mit einem riesen Grinsen an mir vorbei, aber da dachte ich mir, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für zum Grinsen. Und dann kamen die auch noch die letzte Gruppe mit Gustav, Kasper und Nick vorbei. Und da musste ich alleine die Abfahrt machen. Und das ist war relativ schwierig, ehrlich gesagt. Weil wenn man schon müde ist, angenockt ist und dann noch alleine die Abfahrt machen muss, da habe ich echt viel Zeit verloren. Und auf den letzten 20 Kilometern wollte ich schon, also möglichst das Rad zur Seite stellen. Also da hatte ich gar keinen Druck mehr auf der Pedale und war froh, in der Wechselzone anzukommen.
Aber Kasper hat dich dann ja auch so beiseite geschoben, irgendwie vor der einen Kurve. Hast du das wahrgenommen und hast gedacht, Alter, was machst du hier? Oder warst du da schon so angebreitet, dass du gedacht hast, okay, hat er recht zu, ich war hier ein bisschen sehr weit in der Mitte, weil er hatte natürlich Schiss, die Mittellinie zu über Crossing quasi, also dass er auf die andere Straßenseite geht, weil das ja mit Zeitstrafe belegt wird.
Ja, aber soll er mal auf dem Boden bleiben, weil ich glaube, da hat er mich ein bisschen unnötig zur Seite geschoben auch, aber ja, also im Großen und Ganzen war es schon fair, von beiden Seiten aus. Ja.
Okay. Und sag mal, du hast gesagt, du bist dann so mit 400 Watt angefahren. Wie lange habt ihr dann wirklich den Druck so aufrechterhalten und was seid ihr gefahren, als dann Strati beispielsweise nicht mehr mitfahren konnte oder als Martin nach vorne gegangen seid? Also seid ihr da, wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr da die erste Stunde 70,3 Intensität gefahren oder wie ist das?
Ich gar nicht. Also mit den ganzen Bereichen bin ich ja nicht so gut aufgestellt. Ich fahre einfach hart oder nach Gefühl. Ich gucke gar nicht so doll aufs Tacho. Ich habe irgendwas gesehen, glaube ich, vor dem ersten Berg hatten wir 300, weiß nicht, 60 Watt oder sowas im Schnitt. Und dann kommt ja der lange Anstieg und da sind wir auch, glaube ich, eher so 380 bis 400 mal hochgefahren. Im Endeffekt kann man sagen, ich hatte, glaube ich, 330 normalized und 300 Average, also hinten raus habe ich schon einiges verloren.
Wie war das in
Aber
Rot? Wie waren da die Werte?
da ist ja meine Tacho ausgefallen. Nach 45 Minuten hatte ich keine Werte mehr, dann bin ich alles nach Gefühl gefahren.
Okay, noch
Aber da hatte
besser.
ich die ersten 45 Minuten, ich glaube 390 oder so.
Alter, das ist stark.
Also, ja,
Aber du
also.
denkst dann in der Situation nicht drüber nach, dass da, also was danach noch kommt.
Nee, ich glaube, das ist auch der Fehler. Also manche über, ich denke, so ein Strati, der überdenkt manche Sachen zu viel. Also manchmal muss man einfach das Herz in die Hand nehmen und dann auch da vorne mitgehen. Also mir ist es, glaube ich, wichtiger, in der Gruppe zu sein, als wenn ich alleine mein Ding mache. Auch wenn es mir nicht so gut geht. Deshalb habe ich, als dann Martin und Jamie, die sind schon mit einem Schnackes vorbeigefahren. Und da musste ich einfach möglichst dranbleiben. Irgendwann werden sie ja auch ruhiger, ja? Aber es kommt immer hoch und runter.
Aber wie war das dann, als du gemerkt hast, fuck, ey, die Jungs fahren mir jetzt weg, Beine sind nicht mehr da? Hast du dann versucht, cool zu bleiben? Hast du dich auf die Nutrition konzentriert? Hast du da auch so eine Wissenschaft gemacht wie die Norboys, dass du gesagt hast, ich will da jetzt jede Stunde meine 180 Gramm zu mir nehmen? Oder bist du die Ernährung auch so angegangen wie dein Pacing, dass du gesagt hast, naja, wenn ich ein bisschen Hunger habe, dann drücke ich mir ein Gel rein, so Michael Relat-Style wie früher? Oder bist du dann schon so, dass du denkst, okay, jetzt ist hier gerade ein bisschen Rohrkrepierer, jetzt gucke ich mal, dass ich ein bisschen die Nutrition reinbekomme. Erzähl mal so ein bisschen, dass man so ein
Ja,
bisschen
schon.
merkt, wie
Also
du tickst.
ich mache schon vieles nach Gefühlen. Ich habe zum Beispiel auch nicht nach Puls und meistens gucke ich auch nicht auf die Wattwerte. Aber schon von der Nutrition aus wollte ich schon so um die 100 50 Gramm Carbs auf dem Rad nehmen und dass ich, also da bin ich so, habe ich auch im Training gut trainiert damit, also auch im Foro bin ich immer gut damit gefahren. Gleiches habe ich in Rot gemacht und bin eigentlich gut damit durchgekommen. Also was ich gesehen habe, was Kasper und glaube ich Christian, die Norweger haben halt noch mehr Carbs zu sich zugeführt. Ich glaube 180 oder insgesamt auf der ganzen Ironman. Also das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, da hat sich einiges schon verschoben. Und ich hatte das Problem, dass ich jetzt nicht so den Hunger hatte und musste mir das mehr oder weniger reindrücken auch. Das war das erste Mal so, dass ich ein bisschen damit gestruggelt habe. Aber im Großen und Ganzen ging es dann noch. Also beim Abfahrten und beim Hochfahren und beim Abfahrten, da ist es schon schwierig, das sich zu verpflegen. Also man muss auch den richtigen Zeitpunkt dann immer finden. Das war nicht einfach. Und vor allem, wenn man dann auch sehr am Limit ist, dann wird es eben noch schwieriger. Und dann, als ich mehr oder weniger auch nach 100 Kilometern abgeflogen bin, dann ein bisschen ruhiger gemacht habe, dann habe ich mich auch gut verpflegt und versucht, nochmal ordentlich durchzukommen.
Das wollte ich gerade fragen, weil wenn du am Anfang da einfach mitgehst und schon sagst, ja, die zwei Athleten da schon richtig draufgedrückt, sind vielleicht auch nochmal 5, 6, 8 Kilo leichter, also haben natürlich auch nochmal deutlich weniger Wattwerte da am Berg. Und da dann am Limit mitzufahren, da ist ja auch die Frage, ob du wirklich die 150 dann reinbekommen hast oder ob du dir dann, ne, ich meine, wenn du, es macht ja einen Unterschied, ob du dir in der ersten Stunde schon reinkriegst oder erst nach 3 Stunden oder 2 Stunden. Hast du das irgendwie noch nachvollziehen können oder ist es so, dass es, wie jetzt gesagt hast, dass am Ende die Nutrition schon gepasst hat wieder, dass dann der für den Marathon auch wieder ganz gut gefühlt war? Oder hast du es am Anfang trotz dessen, dass du da so hart mitgehen musstest, auch hinbekommen? Weil ich finde, dieses Thema Nutrition ist echt ultra interessant, jetzt gerade mit dem Post wieder von den Norwegern, die ja dann wirklich wieder absurde Nummern da genommen haben. Also, keine Ahnung, 200 Gramm, wenn ich irgendwie 120 versuche, dann kriege ich schon Bauchschmerzen gefühlt.
Ja, und auch ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, weil das fand ich auch sehr interessant. Gustav ja tatsächlich auch gesagt hat, dass er ja auf dem Weg vom Wasserausstieg zum Rad schon eine Flasche zu sich genommen hat, wo er eigentlich 80 Gramm zuführen wollte, die aber, weil er so schnell am Rad war, nicht runtergekriegt hat. Aber der hat 60 Gramm seiner Meinung nach zugenommen, was ja schon total faszinierend ist, weil du natürlich in dem Bereich sehr hart schwimmst. Das ist ja auch das, was Kaspar gesagt hat, dass er überlegt hat, schwimme ich jetzt in der Gruppe, er war ja in deiner Gruppe, schwimme ich da jetzt mit oder ist es vielleicht so dieses bisschen zu viel schon? Also die machen, sind dann schon sehr verkopft an der Geschichte dran, dass dann halt wirklich dieses vom Wasserausstieg bis zum Radaufstieg sich 80 Gramm reinzudrücken, ist ja schon immens. Also ist halt schon krass einfach.
Ja, und vor allem mit meiner Taktik, da
Ja.
fällt mir möglichst
Bei
auseinanderzureißen.
3-0.
Ich habe
3-0
gehört,
Laufpace, Flasche.
letztes oder vor 2 Jahren war der schnellste Wechsel 2,40 und ich hätte, glaube ich, 2,03 dieses Jahr.
Alter.
Ja, das war schon schnell. Also das war, aber erzähl mal, wie war das dann, als du abgehängt wurdest? Das war ja ein Moment, den du so nicht kanntest. Gut, in Südafrika ist Magnus euch weggefahren, aber da warst du ja mit Martin noch zusammen und das war jetzt, würde ich sagen, was man von außen mitbekommen hat. War das jetzt nicht so ein Gefühl der Schwäche, sondern da ist Magnus halt einfach stark gefahren. Jetzt klingt das ja tatsächlich ein bisschen so, als wenn dir die Räder abgefallen sind. Wie war das vom Kopf her? Also gerade auch, als du gesagt hast, die Abfahrt, da muss man sich dann echt fokussieren, die ist schnell. Ich gehe mal davon aus, dass du normalerweise ein guter Abfahrer bist, weil ich meine, du hast eine extreme Radstärke auch schon bei der ITU gezeigt. Dann struggelt man auf einmal. War das auch vom Kopf her schwer?
Ja, also ich war ja schon, also vom Gefühl her auch ziemlich angenockt. Und wenn man das auch dann vergleicht mit den anderen Wettkämpfen und dann schaut man aufs Tacho und sind immer noch 80 Kilometer mehr oder weniger zu fahren, dann weiß man gar nicht, was man machen soll. Aber weil DNF war no option, also bin ich dann erstmal weitergefahren. Und zum Glück kam dann mehr oder weniger einer nach dem anderen an mir vorbei. Irgendwann kam auch noch der Magnus vorbei und konnte ich mich ein bisschen an den Magnus ranhängen. Aber ich hatte halt wirklich nicht die Beine, da überhaupt vorne mitzufahren. Ich hatte, glaube ich, am Ende, ich glaube, über 8 Minuten Rückstand. Weiß ich gar nicht ganz
Ja.
genau.
Naja, also schon einen richtigen Motorplatzer. Wenn man guckt, wie du vorne da
Ja.
umgestrahlt bist und dann so in so kurzer Zeit dann doch 8 Minuten, das ist ja schon richtig viel, wenn man auch vorher deine Ergebnisse oder deine Rennen jetzt eben anguckt, wie dann Südafrika als erster Ironman oder eben auch Rot. Da ist dann ja
Ja.
schon so, da sieht man schon, da muss schon was richtig passiert sein, dass du in so kurzer Zeit irgendwie 8 Minuten auf dem Rad eingeschenkt bekommst. Das war schon krass. Man hat auch im Livestream irgendwann gesehen, das war, glaube ich, kurz vor dem zweiten Anstieg, dass auch deine ganze Hose schon weiß benetzt war von Salz. Hattest du da auch Krämpfe irgendwie oder war da alles gut auf der Seite?
Da war eigentlich alles gut. Da hatte ich nicht die Probleme. Ich habe, glaube ich, auch im Vorfeld schon gut mit Elektrolyten und Salz mich aufgefüllt. Ich glaube, das hat mich auch gerettet noch. Also Krämpfe hatte ich jetzt nicht auf dem Fahrrad, aber ich hatte einfach nicht die Beine. Ich habe zwar im Forum Möhl in der Höhe die gleiche Vorbereitung gemacht wie vor Frankfurt und hatte mehr oder weniger keine extremen Trainingstage, aber ich habe alles gut umsetzen können, sogar ein bisschen besser sogar alles von den Werten her und war eigentlich optimistisch, dass ich sogar noch einen draufsetzen kann. Deshalb war ein bisschen enttäuschend meine Radleistung, muss ich jetzt sagen. Umso besser war dann der Lauf, dann hat mich dann noch gerettet, mehr oder weniger, dass ich dann nicht komplett das Parkticket gezogen habe.
Ja, das war ja schon wirklich auch sehr beeindruckend zu sehen. Also gerade jetzt auch, wenn man hört, wie die Beine sich angefühlt haben beim Radfahren und natürlich auch die Psyche. Und da muss man natürlich auch sagen, das stelle ich mir auch relativ schwierig vor, wenn man so ergebnisverwöhnt war, wie du jetzt auf der Langdistanz. Und bisher ja eigentlich alles so ja, nach Plan gelaufen ist, wenn man jetzt natürlich von dem Lenker in Frankfurt absieht. Aber performancetechnisch gesehen warst du ja sowohl in Südafrika als halt auch in Rot immer vor den Kameras, so kann man das formulieren. Und dann ist es ja doch was anderes, wenn man dann auf einmal merkt, ey, mir fahren jetzt hier die Leute echt um die Ohren, dann steigst du in T2 vom Rad und hörst 8 Minuten Rückstand. Und dann bist du ja losgelaufen und das war ja schon, das sah ja krass aus. Also das sah ja wirklich auch mega aus, stilistisch gesehen. Du hast einen richtigen Zug nach vorne gehabt. Und das ist ja auch das Faszinierende, was sich viele, die noch nie eine Langdistanz gemacht haben, ja auch nicht vorstellen können, dass man halt einfach wirklich komplett platt vom Rad steigt. Und auf einmal sind die Laufbeine da. Das klingt ja so total schizophren eigentlich. Aber hat sich dann auch schlagartig dein Mindset verändert und du hast nach vorne geguckt und hast auf die Abstände geguckt, hast gedacht, wen kann ich hier noch holen? Oder nimm uns da mal mit, wie so dieses Kopfkino sich verändert hat.
Ja, also wenn man 8 Minuten, das war eine andere Situation für mich, sonst komme ich immer vorne ab vom Rad. Jetzt war ich plötzlich der Jäger, mehr oder weniger. Und dann bin ich losgelaufen mit einem 3:03-Pace, glaube ich, also ein Dreier-Schnitt. Man muss sagen, man hatte auch Rückenwind, also das war schon relativ einfach.
Ja, okay. Ja. Bei Rückenwind habe ich auch immer Dreier-Pace, das ist dann immer, ja, ich kenne das.
ja, und dann sind mir die doch schon entgegengeflogen, mehr oder weniger, der Magnus und der Jamie, nach der ersten Runde. Okay, dann man muss sagen, Marathon, das zieht sich, ne? Ich habe mir auch vorgenommen, eigentlich dieses Mal negativ Splitting zu laufen. Habe ich natürlich gleich über Bord geworfen, als ich losgelaufen bin. Alles oder nichts, dachte ich mir, weil ich schon wollte, mein Ziel war eigentlich Top 5 oder ehrlich gesagt das Podium schon. Ne? Und man weiß nie, was passiert vorne. Dann habe ich vorne die 5 Jungs gesehen, mir den Arsch gebissen, mehr oder weniger nicht dabei zu sein und versucht irgendwie nochmal nach vorne zu kommen.
Ganz kurz, dass ich da einhake, war zu dem Zeitpunkt, als sie dir entgegengekommen sind, waren sie da schon zu 5 zusammen? Nee, ne? Da waren sie noch nicht, weil das war für mich tatsächlich auch jetzt im Nachgang dieses Bild, wie sie da zu 5 im Windschatten auch in dieser Formation gelaufen sind. Das war für mich wirklich das Bild der WM, weil das gab es so einfach halt noch nie, dass du wirklich 5 Jungs auf Augenhöhe hattest, wo rein theoretisch wahrscheinlich auch in der Situation jeder das Rennen hätte gewinnen können. Das fand ich so abgefahren. Also das war wirklich so nach dem Schwimmen, was einfach nochmal komplett neu war, wieder komplett neu war, weil man muss ja auch sagen, dass es ja nicht wie jetzt auf Hawaii irgendwie ein Riesenpulk war, der da zusammengefahren ist und zusammen vom Rad gestiegen ist, sondern es hat sich ja eigentlich in dieser Konstellation erst auf den letzten 5 Kilometern ergeben. Und hast du die so gesehen oder waren sie da noch verstreut? Weil das muss ja auch für dich irgendwie eine coole Situation gewesen sein. Oder halt eine Situation, wo du dir in den Arsch gebissen hast, weil du gesagt hast, fuck, eigentlich will ich dabei sein.
Ja, sind mir entgegengekommen und dann waren schon alle zusammen. Ja, nur der Nick Thompson war schon bisschen zurück. War schon ein gutes Bild. Auch mit dem Gegenwind, dann jeder hat seinen Turn gemacht, mehr oder weniger. Da war ich ganz alleine auf mich selber, wie sagt man,
auf mich gestellt.
Ja, genau. Und das hat, glaube ich, dann hinten raus auch mehr Körner gekostet. Aber dann habe ich den Jamie überholt nach 10 Kilometern. Der ist mit mir mitgelaufen, plötzlich 20 Sekunden hat er plötzlich pro Kilometer seine Pace erhöht und ist mit mir 4 Kilometer gelaufen und hat gesagt, ja, der Sam platzt noch, der Nick platzt noch, du kannst noch Platz Top 5 kannst du noch machen. Hat mich noch motiviert.
Ach, geil.
Ja, und dann ist es am Ende Platz 6 geworden. Ich glaube, nach Kilometer 20 oder so hat sich ja nicht mehr viel geändert oder so.
Ja, da sind dann alle.
Ja. Ja, gut, ich glaube, was in der Gleichung von Jamie nicht ganz aufgegangen ist, dass ja auch du ein bisschen geplatzt bist, oder? Wie war so die letzte Runde? Weil das war ja nicht so, dass da. Also da hat man das schon, bei dir sieht man das ja auch ganz, ganz spannend, auch so von der Technik her. Du fängst dann ja sofort an, so ein bisschen den Kopf nach hinten zu werfen und so ein klein bisschen diesen Zug nach vorne zu verlieren. Und ja, du warst natürlich immer noch schnell. Also das ist ja, muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Was bist du, 2:36 gelaufen? Also das ist halt schon, das ist halt schon abartig. Du hast jetzt 3 Ironman gemacht. Frankfurt nehmen wir jetzt mal raus. Und dein schlechtester Marathon war, was war das in Rot? 2:38, 2:39 oder was? Oder 37?
Nee, 2:41 in Südafrika.
Okay, gut. Bei der Premiere auf einer auch echt schweren Strecke. Also das ist ja schon wirklich das, was auch viele Leute vermutlich gar nicht so schnallen, dass du ja, was die Unterdistanzleistungen, klar, Christian, Kaspar und auch Gustav sind auch in den Bereichen unterwegs, würde ich jetzt sagen. Blumi vielleicht auch sogar noch ein bisschen schneller. Aber du bist ja, also das ist ja für dich jetzt auch wirklich eine Pace, die realistisch ist. Das ist ja das Krasse daran. Also du bist ja quasi auf die Langdistanz gekommen zu einem Zeitpunkt, wo die 2:30, um zu gewinnen, normal geworden ist.
Ja, also irgendwann, ich habe mal gehört, im Ticker stand 2:19 Pace, meine Zielzeit.
Das war ganz am Anfang. Die ersten 3 Kilometer.
Ist mir noch gut geplatzt. Von der Technik auch. Ich habe da auch Video-Ausschnitte gesehen. Da sieht man schon, wie ich mit den Armen auch arbeite und alles. Ja. Und dann, wenn man dann Kasper sieht im Vergleich, wie er seine 3:30 konstant läuft und von der Technik her, da ändert sich ja nichts. Ne? Also da ist noch ein bisschen Arbeit auf mich. Es kommt auf mich die Arbeit zu. Also wirklich, wie der das zu Ende gelaufen ist, die letzte Runde auch, Hut ab. Ja.
Ja, das war krass zu sehen, definitiv. Und dein Pech war halt, dass dann Sam Laidlaw doch nicht so geplatzt ist, wie Jamie vielleicht gedacht ist und Martin auch nicht, sondern die dann auch noch relativ, oder was heißt relativ, auch noch super solide da um die 2:40 eben reingekommen sind. Dann waren die 8 Minuten, die du hattest, dann einfach doch ein bisschen viel. Ich will nochmal auf eine Sache kurz zurück, die du eben gesagt hast. Keine extremen Trainingstage in Fort-Romeu. Da ist mir direkt aus dem Livestream ein Spruch von Sebi Kienle eingefallen, der gesagt hat, ja, dass Jonas gut ist auf der oder gut sein wird auf der Langdistanz, das wissen wir irgendwie schon alle seit Jahren, weil der trainiert schon immer wie ein Langdistanzathlet, nur halt mit Kurzdistanzintensitäten. Das heißt, also die konkrete Frage war jetzt, was heißt für dich keine extremen Trainingstage? Also was hast du in Fort-Romeu gemacht und wie sah da die Vorbereitung aus?
Lass uns einmal noch kurz Nizza abschließen.
Ja, stimmt.
Weil das finde ich besser, weil interessiert mich natürlich auch brennend, also gerade auch nachher im Vergleich mit den Norboys. Lass uns einmal kurz einen Deckel auf Nizza machen, weil ich finde, also das finde ich halt, fand ich wirklich extrem cool, dass du, man hat gemerkt, du bist irgendwie enttäuscht, dass du halt eben nicht diese Top-5-Platzierung erreicht hast, aber irgendwie, und das muss man sich ja einfach auch echt sagen, ich meine, du bist bester Deutscher, das ist, letztendlich ist einem das als Racer mehr oder weniger egal, unterm Strich ist es das aber halt doch nicht, weil jeder fragt, wer war denn bester Deutscher? Und das bist du jetzt halt nun mal, du bist in der Schlagweite der Top 5, also du, das ist ja auch immer noch so, wo man sagen kann, du warst jetzt nicht meilenweit zurück und du hast, das muss man auch sagen, keinen guten Tag gehabt. Das ist ja, zählt ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und ich glaube, da warst du dann im Nachgang auch zufrieden. Aber wie war das dann? Du bist dann ins Ziel gekommen. Die Stimmung muss gigantisch gewesen sein. Also du kannst es jetzt mit Kona nicht vergleichen, aber alle, die beide Rennen gemacht haben, haben gesagt, es war wesentlich cooler. Hast du das wahrgenommen? Also waren da viele, viele Fanrufe am Streckenrand? Also hast du gemerkt, dass die Leute dich jetzt mittlerweile auf dem Zettel haben und die sind die Herzen zugeflogen quasi?
Ja, definitiv. Also auf der Marathonstrecke, also da habe ich meinen Namen schon mehr gehört als alle anderen. Auch ich habe mehrere Jahre auch in Frankreich trainiert. Also die Franzosen kennen mich auch und haben auch alle immer alle Jojo, alle gerufen. Also da wurde der Support war auf jeden Fall da von den Franzosen und von den Deutschen. Habe ich da gar nicht so mit gerechnet, ehrlich gesagt. War auf jeden Fall eine super Erfahrung und schade eigentlich, ich muss ehrlich sagen, es ist schade, dass es jetzt Nizza nicht mehr gibt, mehr oder weniger die Langdistanz, weil der Kurs ist schon so spektakulär und eigentlich für mich und für die von der Kurzdistanz kommen und die das Radfahren lieben, eigentlich perfekt, ja.
Ja, finde ich auch. Also wir haben ja auch schon oft darüber geredet, Nick und ich, dass ich finde, und das habe ich jetzt tatsächlich auch noch mehr gedacht, weil einfach die Bilder nochmal spektakulärer waren. Ich fände es wirklich cool, wenn Nizza so das zweitwichtigste Rennen nach Hawaii wäre. Also ich finde es total gut, dass die Weltmeisterschaft auf Hawaii ist und dass das halt so immer noch das wichtigste Rennen der Welt ist. Aber ich fände es cool, wenn der klassische Juni-Termin in Nizza, das wäre dann halt einfach so das zweitwichtigste Rennen, wo du vielleicht auch noch ein bisschen mehr Punkte kriegst im Pro-Ranking als bei den anderen Rennen, dass halt auch viele Bock haben, da zu starten. Denn ich glaube, Rennen wie Hamburg und Frankfurt, die werden trotzdem ihre Attraktivität haben. Aber wenn dann halt quasi wirklich so die Weltspitze nicht nur auf Hawaii aufeinander trifft, sondern auch schon in Nizza, das fände ich eigentlich total cool. Und ich finde, das bietet, also gibt die Location auch her, weil das sah wirklich so spektakulär aus. Und ich finde, man muss ja nicht entweder das eine oder das andere, wenn es das Rennen eh schon gibt im Kalender, warum das nicht aufwerten und dann halt ein Monsterrennen in Europa haben und ein Monsterrennen in den USA. Klar, das wäre dann wahrscheinlich für Rot ein bisschen schwierig, aber wenn das Rennen Anfang Juni ist, dann kannst du eigentlich auch noch in Rot starten. Also das wäre, finde ich, auch so eine Überlegung wert, weil die Bilder, das war schon brutal. Das war wirklich, wirklich, wirklich stark. So, also... Aber es war dann schon auch ein gutes Gefühl, als Sechster einzulaufen, und die Freude hat schon dem Frust, dass du nicht Top 5 gemacht hast, überwogen quasi.
Definitiv. Am Ende kann ich gut mit einem sechsten Platz leben. Hätte ich mir das vorher gesagt, hätte ich ihn natürlich unterschrieben. Einen sechsten Platz, ne, vor dem Jahr. Am Ende will man immer mehr, aber ich kann mit einem sechsten Platz super leben. Hab mein Bestes gegeben, was an dem Tag möglich war. Und mit dem Marathon bin ich dann auch relativ noch, also wirklich zufrieden. Und kann eigentlich, ich freue mich eigentlich schon jetzt auf Kona, um endlich mal in der Hitze und in der Luftfeuchte da zu laufen. Weil das liegt mir eigentlich auch sehr gut. Ich habe das schon in Tokio bei den Olympischen Spielen zeigen können, eigentlich beim Testevent. Ich liebe das eigentlich, wenn ich so richtig schwitze einfach. Und deshalb freue ich mich schon auf nächstes Jahr.
Ein Laufbattle gegen die drei Norweger. Jonas mit dabei und hoffentlich Sam auch wieder, dann seid ihr zu sechst.
Eine Szene fand ich ganz cool, das Interview mit Frodo. Kennt ihr euch eigentlich gut, weil ihr ja beide in Girona mehr oder weniger zu Hause seid? Oder haben sich da die Zeiten nicht so überlappt?
Ah, schon. Ich kenne ihn, habe seine Nummer. Nach den Olympischen Spielen letztes Jahr haben wir uns ausgetauscht und über meine Ziele und meine Szene mehr oder weniger ein bisschen philosophiert, und er hat mir seine Hilfe angeboten, oder ich kann ihn immer fragen nach, wenn ich eine Frage habe, und aber er ist schon sehr busy, muss man sagen, also, aber ich glaube, er ist von einem Wettkampf zum nächsten, also er ist schon viel unterwegs.
Weil ich habe schon so gedacht, als es dann auch so um das Team ging und du dann so erzählt hast, nee, ich werde von meinem Papa trainiert und finde das auch so ganz cool, dass wir so ein kleines Team sind. Da habe ich aber schon so gedacht, dass er gleich so die Möglichkeiten hinter dem Brand Jonas Schomburg gesehen hat. Also hätte mich nicht gewundert, wenn Felix, sein Manager, bei dir schon angerufen hätte und gedacht hat, weil ich meine, so viele Logos hast du jetzt auch noch nicht auf dem Einteiler. Und wobei, man, das muss man ja auch mal sagen, Omnibiotic, die haben alter Schwede. Wer ist der Scout bei denen? Also Kaspar Stornis und Jonas Schomburg, die haben wirklich verdammt gute Arbeit geleistet. Hut ab.
Ja, kurzfristig nochmal mich verpflichtet vorher. Gut eingekauft, würde ich sagen.
Ja, und finde ich auch, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, eine super Serie mit Kaspar im Vorfeld produziert, wo sie immer wirklich so jeden Tag, vorher auch schon im Training, also ich bin wirklich erst in den letzten Tagen darauf gestoßen, und ist natürlich mit der Würze, dass es der Kerl jetzt tatsächlich die anderen beiden abgestellt hat. Also das war schon, das haben sie gut gemacht, wirklich cool.
Ja, für Marbella schon angekündigt, eine neue Serie mit mir und Kaspar auch. Ja.
Ach, geil. Aha, da freuen wir uns schon drauf. Das ist richtig gut. Nizza, abschließend so, was ist dein Takeaway, dein Fazit? So, was hat noch gefehlt? Einfach nur der gute Tag auf dem Rad? Oder musst du die Taktik vielleicht doch irgendwann nochmal anpassen und sagen, ich schwimme halt vorne und fahre dann nicht 400 Watt los, sondern ich bin ja vorne, ich kann ja die anderen auch mal machen lassen und spar mir mal ein paar Körner? Oder bist es einfach nicht du, sondern du bist... Nils hat es im letzten Podcast, wo wir quasi in der Pre-Show so ein bisschen genannt, wie hast du es gesagt, Nils? Du liebst doch dieses aggressive Racing vom Jonas einfach.
Ist ja, das und so halt einfach das Risiko, was du halt
das Risiko, genau.
Was du gesagt hast. Also du weißt, wenn du halt aus der Höhe direkt runterkommst, ist vielleicht die Gefahr groß, dass es nicht so 100% funktioniert, aber die Möglichkeit besteht und du hast halt Bock aufs Risiko, deswegen machst du das. Ich glaube, auf der Langdistanz ist tatsächlich so eine gewisse Risikoaffinität gar nicht so verkehrt. Aber
ja, kann man ja so und so sehen. Ich meine, Kasper Storn ist auch vorne mit rausgekommen, ist irgendwie sein Ding Rad gefahren, sein Ding gelaufen und hat das Ding abgeschossen.
Ja, aber deswegen sage ich ja, der hat halt, also das muss ich sagen, fand ich, auch das hat ja auch alle beeindruckt, wie er tatsächlich auch die beiden hat laufen lassen. Also, dass er wirklich in seiner Pace geblieben ist und gesagt hat, nee, ich laufe hier meine 3,30 und wenn die meinen, sie müssen 3,20 laufen, dann lasse ich die laufen. Ich meine, das hat auch Patrick schon oft genug gemacht. Und das ist ja wirklich auch das, was Kasper Stornes jetzt in Perfektion gezeigt hat auf der Langdistanz oder allgemein auch im Marathon. Der Schlüssel zu der bestoptimalen Zeit ist halt einfach Gleichmaß, dieses Negative Splitting, das ist dann natürlich Ice on the Cake, aber alles, was du halt am Anfang zu schnell losläufst, an dem Tag für dich, kommt halt hinten doppelt und dreifach zurück. So, das hat Blumi auch gemerkt. Das Spannende war, dass sowohl Kasper als auch Gustav, glaube ich, nicht gedacht hatten, dass Blumi derjenige ist, der nachher am meisten Probleme hat. Aber das finde ich wirklich so das Beeindruckende, wie Kasper Storn ist ja auch beim Radfahren. Ich meine, der ist auch vorne mit aus dem Wasser rausgekommen, ist da auch nicht auf Teufel komm raus mitgefahren, sondern der war wirklich das ganze Rennen bei sich, hat schon investiert, wenn er investieren musste. Also das hat er auch nochmal geschildert. Ich habe mir das wirklich alles angeguckt, weil ich das Rennen dermaßen faszinierend finde. Und da kommen wir gleich drüber, wenn es ums Training geht, um deine Vorbereitung. Weil ich wirklich glaube, dass viele jetzt auch umdenken müssen, was die Vorbereitung anbelangt. Aber wie gesagt, da kommen wir später zu. Aber er hatte ja einen Zeitpunkt, wo er mit Sam Laidlaw mit nach vorne gefahren ist. Genau wie du es gesagt hast, Jonas. Das war für die schon auch so ein bisschen der Zug nach vorne zu euch. Und dann hat er halt gemerkt, als dann die Rückenwindpassage war bei dem Out- and Back-Section, dass ihm das zu hart wurde. Und da hat er halt gesagt, nee, okay, da kann ich jetzt nicht mitfahren. Und da hat er die dann halt fahren lassen. Und ich finde, das ist eigentlich das eigentlich Beeindruckende. Weil er war ja auch noch nicht so oft in der Situation, bei einer Weltmeisterschaft vorne mit dabei zu sein. Und dann wirklich zu sagen, nee, ich bleibe jetzt bei mir. Das Ding ist erst am Zielstrich vorbei. Und das dann auch in dieser Art und Weise durchzuziehen. Also genau, was du gesagt hast, wie er einmal hat Blumi stehen lassen, bevor es wieder in Gegenwind ging, noch am Zaun da, das hast du wahrscheinlich gar nicht gesehen, Jonas, aber die sind ja zusammen um den vorletzten Wendepunkt rum am Flughafen. Und da ist er wirklich so lange noch der Windschutz vom Bauzaun war, hat er halt draufgedrückt, dass er halt dieses Loch wirklich hatte, als es wieder in den Gegenwind ging. Und ab da an hat er das Ding halt alleine durchgezogen. Und das sah ja wirklich, du hast keinen Unterschied von der Technik gesehen, vom ersten bis zum letzten Meter. Und das ist halt so aus Trainersicht wirklich so beeindruckend, wie so ein Kerl das so schafft. Weil es ja eine Situation, die für ihn neu ist. Das darf man halt immer nicht vergessen halt. Ne? Also das war schon wirklich krass beeindruckend. Aber Nick, du hast es gefragt, Jonas, was sind deine Takeaways?
Ja, meine erste Weltmeisterschaft gewesen und ich habe ja schon, das ist ja schon ein bisschen länger, den Triathlonsport, ich glaube über 10 Jahre professionell auch und habe die Olympischen Spiele mitgemacht auch, aber dieses Eintagesrennen oder dieser Fokus, den auf einen Tag zu legen im Jahr, also das liegt mir eigentlich schon und macht auch unglaublich viel Spaß in der Vorbereitung, alles auf diesen einen Tag auszurichten. Und ich merke das dann auch am Wettkampftag, auch in Nizza. Ich habe auch Strati gesagt, Mensch, bin doch ein bisschen aufgeregter als sonst. Und er meinte, ja, ist auch eine WM. Ja. Und wenn ich das jetzt jedes Jahr haben könnte, also wirklich, es macht auf jeden Fall viel Spaß. Und dann in meinem ersten Jahr Sechster zu werden, also kann man gut mit leben. Und ich glaube, für die nächsten Jahre sieht es großartig aus eigentlich. Ich freue mich auf die nächsten Rennen. Fast. Also olympische, die 73 und Ironmans, also mit der Ironman-Serie, mit der Pro-Series, was auch da geschaffen wurde. Also es gibt viele Rennen, die mich noch reizen und die ich gerne machen möchte und auch gewinnen möchte.
Das ist schon mal eine gute Ansage und ich glaube, du hast auch die absoluten Fähigkeiten da, das ein oder andere auch sehr große Rennen zu gewinnen. Was mich eben, oder wo ich hin wollte mit der Frage, war so ein bisschen eigentlich, wenn ich jetzt so auf, oder Nils hat jetzt ja nochmal ausführlich über Kasper geredet und das hat doch ja vom Race und von der Taktik konträr zu deiner Taktik geraced ist, also zu all deinen Langdistanzen bis jetzt eigentlich. Bist du so einer, der sich sowas anschaut und dann gegebenenfalls auch seine Taktik ändert? Oder sagst du, nö, ich habe Bock so zu racen, ich race einfach so hart ich kann und da ändere ich auch nichts dran, egal was jetzt da der Output ist und irgendwann habe ich die guten Beine, dann fahre ich weg und dann laufe ich weg und dann mache ich einen Start-Ziel-Sieg. Oder ist es so, dass du sagst, ja, vielleicht agiere ich auch nochmal anders und schöpfe meine taktischen Mittel, die du ja durchaus hast, weil du in allen Disziplinen ja eigentlich vorne mit schwimmen, Radfahren oder laufen kannst. Also du hast ja nirgendwo eine Schwäche. Dementsprechend könntest du ja da auch taktisch noch anders agieren. Wie ist das so bei dir?
Ich habe mal eine Rede von Mark Allen gehört auch, dass er meinte, man muss racen, wie man ist. Und so sehe ich das auch. Also mein Charakter ist eher, das Heft in die Hand zu nehmen und die Rennen von vorne zu gestalten. Es gibt mir Energie, die anderen so ein bisschen zu kontrollieren. Ich habe das Gefühl, ich kann auch den einen oder anderen unter Druck setzen damit. Und wenn das dann aufgeht, umso besser. Und so hat es in der Vergangenheit gut funktioniert. Und ich sehe es auch so in der Zukunft eigentlich, dass ich mit meinen Fähigkeiten die Gruppen sprengen kann, das Rennen dominieren kann oder auf jeden Fall auch mitgestalten kann. Und das sollte ich, glaube ich, auch in Zukunft beibehalten und vielleicht den einen oder die andere Spitze auslassen, aber nicht alles im Stehen hochfahren, aber sonst kann man, glaube ich, sollte man es beibehalten.
Aus Fansicht natürlich eine super Aussage, weil das heißt, die Rennen, wo du startest, werden auf jeden Fall immer deutlich interessanter und du wirbelst das ganze Feld durcheinander. Super geil, das zu hören. Dann lass uns doch jetzt mal Nizza abschließen damit und auf die Frage switchen, die ich schon gestellt habe. Also vor Romö nochmal zurück. Du sagst keine extremen Trainingstage. Wer von außen drauf guckt, weiß, glaube ich, oder so ein bisschen dein Training verfolgt, dass du nicht jemand bist, der mit 20 Stunden Training in der Woche auskommt, sondern dass da doch immer ein bisschen mehr Stunden plus auch Intensitäten bei dir draufstehen auf dem Plan. Wie sah denn das bei dir konkret aus? Also jetzt diese Vorbereitung, wenn du gesagt hast, okay, das waren jetzt keine extremen Trainingstage. Also hast du jetzt weniger trainiert als sonst in der Höhe? Und wie ist das so ungefähr vom Volumen her? Was können wir uns da vorstellen?
Ich habe 3,5 Wochen in Foromö gemacht, also mehr oder weniger den gleichen Zeitraum wie vor Frankfurt. Vom Volumen her fahre ich schon ein bisschen weniger oder ich laufe auf jeden Fall weniger. Ich mache da so einen Rhythmus von 2 Lauftage, 1 Tag Pause. Damit bin ich gut gefahren. Ich komme immer noch da und da auf meine 90, 100 Kilometer. Aber ich glaube, mein längster Lauf oder an dem Tag bin ich morgens, glaube ich, eine halbe Stunde gelaufen. Bin dann unten am See 20 mal 1000 gelaufen. Also hatte ich, glaube ich, insgesamt an dem Tag 32 Kilometer oder so. Bin dann noch 2 Stunden Rad gefahren und hatte noch 4 Kilometer Schwimmen. Also ich glaube, das waren mit die größten Tage, die ich hatte. Also ich fahre eher noch nicht die, auch nicht meine, ich versuche möglichst regelmäßig zu trainieren, meine Sessions zu machen. Hab nicht jetzt die super langen Ausfahrten, nicht die super langen Läufe gemacht, sondern eigentlich 6-mal Radfahren in der Woche, also fast jeden Tag auf dem Fahrrad. Meine längste Ausfahrt war, glaube ich, nur 4 Stunden oder 5 Stunden. Und mein längster Lauf, wie gesagt, 24 Kilometer. Also ich bin immer noch auf mehr oder weniger Kurzdistanztraining, habe da nicht so viel umgestellt, auch von den Programmen her. Lasse nur den ein oder andere, also die Bahn-Sessions weg. Ich denke auch, man braucht den Speed, die unteren Distanzen sollte man nach wie vor machen, vor allem beim Laufen, um einfach entspannt dann die 3:30 zu laufen. Also wenn man eine 3:10 oben, ich bin, glaube ich, die Tausender in 3:05 oder so gelaufen, in der Höhe, und dann sollte man schon 3:30 auch entspannt das laufen können. Wenn man das nicht kann, die unteren Distanzen, dann wird es schon schwierig, da eine 2:30, 2:35 Marathon zu laufen.
Aber checkst du das dann auch über Laktat oder ist es bei dir nur Gefühl? Würdest du sagen, dass 3:05 jetzt gerade bei dir eher so Schwellenbereich ist? Ich meine, das muss man ja auch sagen. Also das ist jetzt ja auch gar nicht so weit weg von dem, was ein Blumi läuft. Also der rennt ja auch einfach noch wahnsinnig schnelle Zeiten. Aber das ist ja das, was für uns so schwer vorstellbar ist, dass das für euch ja teilweise auch einfach nur Schwelle ist. Also das ist ja,
ich beiße einmal im Finger so. Und dann perfekt. Ist guter
Wert. Das ist der Chebbe-Kindl-Test. Der hält den Finger in Wind. Hat er doch mit Fred auch gemacht. Wo er dann kurz in Wind. Ja, warte mal, 4,0. Also du arbeitest ohne Laktatmessung.
Ja, ich bin ja nicht so ein Freund. Also ich mache schon viel alles nach Gefühl, mehr oder weniger. Ich versuche möglichst die Pause kurz zu halten. Und ja, bin einfach kein Freund. Vor allem auch, wenn ich viel alleine trainiere, dann ist es schwierig, das alleine zu testen, finde ich. Ja, es ist sehr alles ein Gefühl bei mir schon. Also von den Laktaten habe ich jetzt, weiß nicht, wann ich das letzte Mal Laktat abgenommen habe, oder wahrscheinlich im IAT.
Wobei du ja in Girona auch in der Gruppe trainierst, oder? Oder ist das dann immer nur sporadisch bei einigen Einheiten?
Also das ist sporadisch, also manchmal in Banyoles, dann mit Mario oder den Spaniern, zum Beispiel für die Laufsessions. Das ist einmal oder zweimal die Woche. Jetzt habe ich auch noch ein paar Läufer kennengelernt im Essex-Haus, weil ich im Essex-Haus trainiert habe, in Forum Mö. Die kommen auch aus Girona, die laufen 2,57 auf 5. Also nochmal ein ganz anderes Niveau. Und bin ein bisschen mit denen gelaufen. Ich versuche ein bisschen mit den schnelleren Leuten zu laufen, um ein bisschen mehr Sachen abzuschauen, ein bisschen von denen zu lernen. Aber größtenteils trainiere ich alles alleine. Beim Schwimmen habe ich, glaube ich, mag ich das eigentlich auch gar nicht so in der Gruppe zu trainieren, weil ich einfach mein Programm abreiße, mehr oder weniger. Also kann ich meine Werte schwimmen und das hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Und ja, also ich bin jetzt nicht einer, der unbedingt eine Gruppe braucht.
Und die Pläne, die schreibst du dir selber oder die schreibt dein Papa dir oder sprecht dir die ab und sagt dann, pass auf, Jonas, mach das mal so und so? Oder für die, die es nicht wissen, Jonas' Papa Arne Schomburg war damals in den 90er, 2000ern ein Athlet, der auch so ein bisschen, würde ich sagen, auf die Premiere in Sydney geschult hat, 2000. Also auch vor allem sehr, sehr guter Schwimmer, sehr guter Radfahrer auch. Hat deswegen halt auch ein Wahnsinns-Know-how. Ich weiß gar nicht, ob er auch tatsächlich als Trainer mal für den TVN, also für den Triathlonverband Niedersachsen, gearbeitet hat. Ich glaube auch. Also ist jemand, der sich wirklich auskennt, sowohl als Sportler als dann halt auch als Trainer. Und kennt
ja, wir machen das von Tag zu Tag, reden wir mehr oder weniger, besprechen wir das Training. Also ist schon sehr individuell auf mich abgestimmt. Es ist ein bisschen schwierig, dann auch mit anderen zu trainieren, wenn man nur von Tag zu Tag. Kriege ich die WhatsApp, mehr oder weniger, aber wir sprechen schon jeden Tag. Er meint auch, er kann an meiner Stimme hören, ob ich müde bin oder nicht.
Geil.
Also Verbindung ist schon da und ich kann auch ehrlich sagen, wie es mir geht und welche Session jetzt, ob das zu hart ist oder nicht. Ich glaube, das Vertrauen spielt eine große Rolle und Kommunikation dann zwischen mir und dem Trainer, also mein Vater ist schon eine große Rolle.
Aber hat er das zu DTU-Zeiten auch gemacht? Also ist die Konstellation jetzt eigentlich auch durch beide Olympischen Spiele gegangen, dass er letztendlich immer so der Coach Nummer 1 war? Und klar, wenn du dann im Trainingslager warst mit der DTU, da wurde dann natürlich das Programm von der DTU gefahren. Aber ist es so, dass Arndt das wirklich jetzt schon seit 10 Jahren, 12 Jahren macht?
Nee, also ich bin dann 2017, glaube ich, nach Frankreich gezogen, habe dann mit Leo Berger, Dorian Connings und Mathis Mariger, der startet auch hier, also mit den Franzosen trainiert, hatte einen französischen Trainer, der hat mich dann auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitet. Danach war ich in einer belgischen Trainingsgruppe in Girona mit Maarten van Riel zusammen und seit 2023, also seit über 2 Jahren jetzt macht mein Vater wieder das Training. Also zurück zu den Wurzeln, dachte mir, zum Karriereende kann man nochmal zurückkommen. Ich glaube, aber ich habe viel gelernt in der Zeit, als ich nicht bei meinem Vater trainiert habe. Und das kann ich, glaube ich, gut mit einbinden im Training.
Also entscheidest du auch schon viel selber mit, was gemacht wird, was ihr für Session macht. Und dann ist das eher so ein, sag mal, Hin- und Her-Absprachen. Oder dein Papa gibt so ein bisschen den Rahmen vor und du sagst dann, ja, noch mal ein bisschen schneller oder heute fühle ich mich gut. Heute können wir noch mal ein bisschen mehr machen. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, meistens drücke ich noch ein bisschen mehr aufs Tempo, obwohl es nicht so gemeint ist, aber größtenteils macht er schon das ganze Training. Also so ist das schon. Also wenn ich sage, ja, morgen brauche ich aber auf jeden Fall mal einen Ruhetag, dann wird auch ein halber Tag mir gegönnt. Aber sonst kriege ich meistens, wache ich morgens auf, habe dann die Schwimmpläne auf der WhatsApp. Also meistens, wenn man morgens aufsteht, dann denkt man auch nicht drüber nach, sieht man das Programm und dann wird es durchgezogen.
Also stehst du morgens auf, direkt ins Schwimmbad und das ist das Erste, was du machst?
Ja, so um 11.
Das klingt eigentlich ja nach einer Trainingsgruppe mit Fred. Das ist ja, ja genau,
ihr seid das.
Aber eins hat mich jetzt eben stutzig gemacht, weil du gesagt hast, zum Karriereende nochmal zurück zu den Wurzeln. Ich sehe das eigentlich eher so, dass die Karriere jetzt erst losgeht. Oder wie siehst du das? Also ich meine, ich kann ja auch mal ganz kurz, also das, du wirst mit Sicherheit nicht den Triathlon-Chat gehört haben, aber bei uns war das wirklich so und ich, da können wir Nicky Boy irgendwann auch nochmal drüber reden, wenn Jonas nicht da ist, weil da ist die Zeit eigentlich zu schade für. Aber wir lagen schon in relativ vielen Punkten recht, weil ich habe vorher gesagt, dass ich glaube, und das war einfach nur so ein Gut-Feeling, dass Magnus Ditlev keine Rolle spielt. Also ich kann dir nicht sagen, warum. Und ich wurde auch ein bisschen stutzig, als Nick dann über ihn philosophiert hat. Ich habe auch Blumi auf 3 getippt, habe allerdings Eden auf 1 gesetzt und dich habe ich auf 2 gesetzt und Nick hat dich auf 1 gesetzt. Also du kannst jetzt hier nicht vom Karriereende sprechen, weil ehrlich gesagt gehe ich schon davon aus, dass du die nächsten 5-6 Jahre auf der Langdistanz schon noch für ein bisschen Alarm sorgst.
Ja, nee, war auch eher so ein Witz gemeint. Aber ich denke, dass das jetzt der Profitum oder der meinte auch Jan, dass jetzt geht es erst richtig los. Also auf der Langdistanz, da wird man ein richtiger Profi, also man auf sich selber gestellt und jetzt geht's erst richtig ums Geld, um ehrlich zu sein. Also ganz andere Summen als auf der Kurzdistanz. Und ich denke schon, dass ich noch mindestens 6-7 Jahre auf jeden Fall noch dabei sein kann. Ich bin jetzt 31, also ich denke, habe in der Vergangenheit relativ wenige Verletzungen gehabt. Wenn alles gut läuft, kann man schon noch einige Jahre dran hängen.
Ja, das ist also eine viel bessere Aussage als Karriereende.
Definitiv. Also das ist ja auch wirklich so. Und aber lass uns ein bisschen darüber reden, weil das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Das klingt ja jetzt doch eher so nach Lonely Wolf, was die Langdistanz anbelangt. Ich finde zum Beispiel auch mega faszinierend, dass du alleine schwimmst. Weil gerade beim Schwimmen, finde ich, ist doch eigentlich die Gruppe so das A und O und ist es auch meiner Meinung nach eigentlich elementar, mit Jungs zu schwimmen, die einem da nochmal so diese Extrasekunde bei den 100er gibt, wenn die neben dir sind. Da hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass du da eigentlich so diese Qualität, die ja in Girona durchaus vorhanden ist, eigentlich auch nutzt und da eher mehr mit der Gruppe schwimmst als alleine.
Na, also meistens vielleicht zum Socializen vor dem Schwimmen, aber wenn ich reinspringe, dann mache ich nur mein eigenes Ding. Also ich mag es auch nicht, wenn man auf andere warten muss, so, ne? Also dann wird mir schnell kalt und dann kriege ich schon schlechte Laune. Also ich von der Technik her brauche ich schon immer wieder, wenn jemand drauf guckt. Also mein Vater muss schon drauf gucken oder ein bisschen, ich schicke mal ein Video rüber, sonst sieht das schon sehr abgehackt aus, ehrlich gesagt. Aber im Freiwasser bin ich zum Glück ein besserer Schwimmer als im Pool. Sieht halt nicht schön aus, aber ist ja auch kein Schönheitswettbewerb, ne? Also der Triathlon. Also man muss einfach schnell sein. Das ist das
vorm
Wichtigste.
Vor dem Start in Nizza haben das einige anders ausgesehen. Da war die Fashion wichtiger als die Performance. Also was wir dann doch mal sagen. Aber hast du absolut recht. Also das ist definitiv, ist das kein Schönheitswettbewerb. Am Ende zählt, wer als Erster aus dem Wasser rauskommt. Aber das ist dann doch tatsächlich so, also da ist Arndt auch so dicht an dir dran. Das finde ich faszinierend, dass er dann sagt, so, also was kommt dann so? Sagt er dann, pass auf, achte mal darauf, dass der Rhythmus wieder ein bisschen anders wird oder dass du im Becken ein bisschen stabiler bist, dass du ein bisschen entspannter wirst?
Meistens ziehe ich zu breit oder auch mit meinem Arm versuche ich von oben mehr zu kommen, höhere Frequenz, meine Beine sind hinten zu hoch. Also ich kenne eigentlich schon die gleichen Fehler, die ich seit 10 Jahren mache. Man macht das ja eigentlich, da ändert sich ja nicht viel dran, aber hin und wieder mal eine Erinnerung. Ist da, glaube ich, schon viel hilfreich, ja.
Und du bist dann auch so, dass du das im Training Also das ist auch das, was du dann im Training machst, dass du dich dann wirklich darauf fokussierst und dass du darauf dann auch den Fokus setzt, weil das fand ich ganz spannend, als du eben erzählt hast, dass du dann mit den Top-Läufern aus dem Essex-Haus läufst und dass du halt siehst, was die anders machen. Du weißt, was in Nizza passiert ist, als deine Technik zusammengebrochen ist. Also du bist dann schon jemand, der auch sehr quasi auf sich guckt von außen und versucht während der Einheit dann immer das Optimum rauszuholen und zu sagen, okay, komm, was kann ich jetzt besser machen in dieser Situation? Wenn du dann 20 mal 1000 läufst und vom 16. bis zum 20. wird es halt schwer, hast du genau diese Bilder dann im Kopf? Also oder bist du dann, keine Ahnung, bei irgendwie beim Song oder stellst dir vor, wie du in Nizza gewinnst? Dass man mal so ein bisschen dich kennenlernt, weil das finde ich halt so faszinierend. Ich meine, du warst zweimal bei Olympia, du bist ein Typ, wo wahrscheinlich jeder unterschreiben würde, von den Deutschen, klar, wir haben auch noch solche Leute wie Mika oder Rico, aber hast du schon das Zeug dazu, der nächste Hawaii-Sieger zu sein aus Deutschland? Und man kennt dich so gar nicht, das ist ja total absurd.
Es ist halt die Kurzdistanz, die ist halt noch nicht so vertreten in Deutschland. ja, aber schon, also ich versuche schon, mich immer zu verbessern, auch von außen. Ich nehme gerne ein Feedback an, auch was andere sagen und versuchen da auch immer das Optimum rauszuholen beim Laufen, Radfahren und Schwimmen. Also da bin ich immer offen für ein Feedback und ich versuche dann auch möglichst an meiner Technik dann zu arbeiten. Also das ist ja ein never-ending Process mehr oder weniger. Also man muss da ja schon von Anfang an arbeiten und es gibt, glaube ich, das Limit ist eigentlich, ja, kann man kaum erreichen. Also Perfektion. Wenn man sich die anderen anschaut, meistens die kleineren Leute, sieht immer meistens schöner aus, ne? Wenn man sich die kleinen Läufer anschaut. Bei mir sieht es ein bisschen schlaksig aus, aber Hauptsache es ist schnell. Ne? Aber,
nee, oh, aber als du rausgelaufen bist, nee, da war nicht viel schlaksig dabei. Also das kann ich dir sagen.
Die ersten zwei Runden, das sah schon wirklich. Ich fand auch in Rot beispielsweise, also wir standen, ich weiß gar nicht, ich glaube,
unter der Brücke.
Genau, beim Rauslaufen. 200
Meter aus der Wechselzone, ja.
Beim Rauslaufen war es dann Kilometer 31. Da war ja Sam schon an dir vorbei, aber da sahst du auch noch gut aus. Also da fing es langsam an, dass die Technik so ein bisschen zusammengebrochen ist. In Nizza hat man es tatsächlich in der letzten Runde. Aber ich glaube, das ist dann auch so dieses Coaches Eye, da sieht man es dann halt so ein bisschen. Aber also was Nick auch sagt, die ersten zwei Runden, boah, da war richtig Zug. Also da war jetzt kein großer Unterschied zu Kasper. Du bist aber halt auch 30 Sekunden schneller gelaufen zum falschen Zeitpunkt. Aber das sah schon auch krass elegant aus. Und auf dem Rad, da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden. Also das ist ja eh auch super. Aber das finde ich total spannend. Also du bist schon, weil du wirkst ja echt so tiefenentspannt. Aber das, was dich antreibt, ist dann tatsächlich so diese Perfektion. Also das ist das, was du dann in der Trainingseinheit suchst.
Ja, im Wettkampf versuche ich dann, ich bin eigentlich schon extrinsisch motiviert, ehrlich gesagt, um die anderen auch zu schlagen. Und das ist eigentlich das Ziel immer auch, das Ding zu gewinnen. Wenn man dann die sieht, die Norweger, die vorne die Bilder dann beim Bankett, dann am Tag danach, wie sie sich in den Arm legt, dann kriegt man schon ein bisschen schlechte Laune oder die Zähne knirschen. Aber ich glaube, das ist der gesunde Ehrgeiz, ne? Und dass man schon immer vorne mitspielen möchte und gerne das deshalb machen wir es ja, ne? Aber ja, also ich bin schon einer, der dabei ist, um nicht nur dabei zu sein, ich möchte auch gerne die Rennen gewinnen, ja.
Spannend, also, ja, weil tatsächlich lass uns da nochmal zusammen auf zu Rot kommen, weil du hast es gesagt, Marc Allen hat gesagt, man muss nach seinem Naturell racen. Stimmt sicherlich. Ich glaube tatsächlich, Langdistanz ist ja dann doch auch ein bisschen so ein Schachspiel, wann spiele ich welchen Zug aus und halt auch dann doch wirklich Haushalt mit Kräften, weil ich meine, das ist halt einfach ein Wettkampf über 7,5 bis 8 Stunden und die Speicher sind nun mal begrenzt, auch wenn man die mit 80 Gramm pro Stunde mehr halt ein bisschen nach außen schieben kann. Aber kommen wir nochmal auf Rot zurück. Ich bin ja der Meinung, da habe ich mit Nick philosophiert, wenn jetzt Sam zu dir aufgefahren wäre und ihr vorne euch abgewechselt hättet, dann hättet ihr ja nicht dieses Katz-und-Maus-Spiel gehabt. Dann hättest du auch, das hast du jetzt ja auch gemerkt, es ist ja einfacher, 12 Meter hinter jemanden zu fahren und im flachen oder auf schnellen Passagen ist das dann ja noch viel mehr, dieser Windschattenfaktor. Und dann wäre es ja tatsächlich beim Marathon so ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Und er wäre nicht von hinten gekommen. Glaubst du, es hätte deine Wahrscheinlichkeit, dass du das Rennen gewinnst, verbessert? Weil ich bin davon überzeugt, du hättest das Rennen gewonnen, wenn ihr zusammen vom Rad gestiegen werdet. Oder wenn ihr zusammen gefahren werdet. Weil du hättest ja auch mal die Verantwortung abgeben können.
Ja, und hinter Sam zu fahren, also der hat schon, sagen wir mal, einen größeren Hintern als Martin. Also da spürt man schon den Windschatten. Und er meinte ja auch, dass er nicht wusste, dass er Zweiter ist.
Dass du vorne bist.
Was ich aber ehrlich gesagt stark bezweifle, weil eigentlich merkt man das schon, ob da ein Motorrad ist oder nicht. Oder ja, hätte gut sein können. Man weiß es nicht, ob ich mich dann besser pacen hätte oder wäre ich dann vielleicht noch schneller angelaufen. Also bei mir ist das manchmal, wenn der Kopf abschaltet, beim Loslaufen. Ich glaube, im Rot bin ich auch relativ schnell angelaufen, habe ihn dann erstmal auf 3 Minuten distanziert wieder, bis ich dann wieder ein bisschen eingebrochen bin. Ja, man weiß es nicht. Kann man philosophieren. Ich glaube, die nächste Rennen würde ich gerne von ihm mit ihm gleichzeitig absteigen und dann ab Kilometer 20 dann den Hahn aufdrehen.
Ja, aber das ist ja genau das auch, dieses Spannende einfach, also was ich ja eben schon mal meinte, weil alleine, was du bei, wenn du 3-0 rausläufst oder 3-0-5 rausläufst, was du da an Kohlenhydraten rausballerst, also es ist ja klar, dass du nicht den Marathon in 3-0 durchlaufen kannst. So, und wenn du halt da einfach mit dieser Gruppe oder mit einer Führungsgruppe smart vom Rad steigst, dann sehe ich das halt genauso wie Nils. Deswegen, ich finde das super interessant, so dass du einfach dann am Gefühl gehst und sagst, ja komm, ich habe Bock zu racen und ich verstehe das voll. Selbst als Zuschauer finde ich es natürlich viel geiler, jemand, der da attackiert und versucht wegzufahren und das Rennen macht es einfach spannender. Aber wenn du halt einfach mit Sam rausläufst in 3,25 statt in 3,0, allein was du dir da an Carbs sparst, was du dir an Energie sparst, und da würde mich schon interessieren, was du laufen kannst. Also traust du dir da auch zu, wie eben die Norweger, dass das 2,30 müsste mit deinen Leistungen ja auch drin sein. Nur da bist du jetzt noch dann 6-7 Minuten von weg bei manchen Rennen. Und wenn du aber dieses 3-0-Ding am Anfang einfach sein lässt und ein bisschen smarter raced und dann halt bei 20 oder bei, lass es bei 30 sein, das reicht völlig aus, den Hahn aufdrehst, hat man bei Kasper ja auch gesehen. Da hat er die Entscheidung gesucht, hat sie gefunden und hat das Ding gewonnen. Also glaubst du, dass du da auch diese 2,30 da rennen kannst? Weil dann ist es ja so, am Ende, du schwimmst vorne mit, fährst vorne mit und dann gibt es ein Laufbattle. So, das ist ja, da musst du ja keinen fürchten.
Nee, sehe ich auch so. Bis jetzt hatte ich noch nicht die Chance, das zu zeigen. Ne? Also ist mein Naturell ist einfach vorne es anzugehen und nach Gefühl zu machen. Und ich würde sagen, Geduld ist nicht mein zweiter Name. Also, versuche schon möglichst Gas zu geben und schauen, wie es läuft. Und ich laufe ohne Uhr, was auch viele erstaunt hat. Also alles nach Gefühl, ohne Puls, ohne Uhr. Mal schauen, ob ich meine Taktik ändere, vielleicht nächstes Jahr in Kona. Ja, wird sich zeigen. Aber also momentan bin ich ja gut damit gefahren, ehrlich gesagt, und ja.
Also ich bin fest davon überzeugt, tatsächlich, also A, dass du ohne Uhr läufst, das finde ich extrem cool. Ich meine, das hat Anne ja auch gemacht, weil ich glaube tatsächlich, und das darf man halt nicht vergessen, also du hast jetzt gesagt, dass du seit 10 Jahren Profi bist, im Grunde genommen bist du ja schon immer Triathlet. Ich weiß nicht, hast du mal irgendeine andere Sportart gemacht außer Triathlon?
Ja, Kunsthorn, aber dann wurde ich zu groß.
Geil.
Und das muss man ja auch, ich meine, das merkt man ja auch, das ist ja irgendwie auch das Coole daran. Ich habe mich tierisch gefreut, als ich Arndt am Tag vor dem Rennen in Rot mal wieder gesehen habe, deine Mami auch. Und die leben das ja total. Also ich glaube, dass tatsächlich deine Mami, so wirkte, dass die aufgeregteste war von euch dreien. Wobei Arndt auch schon echt brutal aufgeregt war. Und also das ist ja bei euch, also du bist ja einfach Triathlet durch und durch. Das muss man ja einfach sagen. Deswegen machst du das ja nicht erst seit 10 Jahren. Und da ist natürlich dieses Körpergefühl auch extrem ausgeprägt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das funktionieren kann. Ich bin aber auch davon überzeugt, du bist jetzt eine 2:36 gerannt. Ich glaube, du hättest schon in Nizza eine 2:32:33 laufen können, wenn du halt nicht so schnell losgerannt bist, wärst. Und ich glaube tatsächlich, dass das so die größte Herausforderung wird, wie du es schaffst, diese Racer-Mentalität. Ich meine, jeder hat das geliebt, wenn du in Hamburg den ersten Kilometer von vorne gerannt bist bei den Weltcup-Rennen.
Das stimmt, das war auch schon immer so.
Immer, das war immer so. Wenn du jede Weltcup-Übertragung nach 800 Metern war Jonas vorne. Das ist einfach so. Und ich glaube, die größte Herausforderung wird es wirklich sein, dieses genienahe Wahnsinn so hinzubekommen, dass du halt rausjoggst. Das ist ja das Absurde daran. Du musst ja, ich meine, du bist halt, und du bist ja auch, das war jetzt ja, du bist ja nicht so losgelaufen wie im Weltcuprennen. Du hättest ja wahrscheinlich den Kilometer auch in 2:50 loslaufen können, wenn du gewollt hättest. So, das heißt, das ist ja wirklich, du musst ja, 30 ist dann ja wirklich, ich meine, das ist halt einfach 30 Sekunden pro Kilometer langsamer. Und das ist, glaube ich, wirklich so die Herausforderung, dass du es halt hinkriegst, einfach dieses, was Nick gesagt hat, dieses Verständnis zu haben. Das Ding wird halt einfach erst in der letzten Rennstunde entschieden. Auf den letzten 16, 17 Kilometer. Und ich finde das total faszinierend, weil das ja wirklich, also auch so das zu hören, wie du trainierst und wie nach Gefühl einfach nur. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was die Norboys jetzt gemacht haben.
The German Method.
Ja. Zombie. Also ich hab mich, glaube ich, 2 Wochen mit den Norwegern zusammen trainiert schon mal. Aber ja, die sind schon sehr auf Daten basiert und ist natürlich eine ganz andere Seite, mehr oder weniger vom Training. Vom Umfang her und von der Intensität muss man sagen, die machen auch schon viel harte Sachen auch. Das nimmt sich gar nicht so viel. Aber sind natürlich da schon sehr wissenschaftlich angelegt im Vergleich zu mir. Bei mir ist es echt alles auf Körpergefühl und wie ich mich fühle, mehr oder weniger. Wenn ich mal vielleicht die Chance habe, in der Gruppe wirklich mit denen abzusteigen und dann mich ein bisschen zurückhalte, So würde ich mir es gerne mal vorstellen, was dann mal rauskommt. Vielleicht kommt dann die 2:30, 2:32 dann mal raus.
Nee, dann kommt eine 2:28 raus, weil dann kommt nämlich. Nein, weil dann kommt nämlich das Ding, dass du ja gewinnen willst. Das ist ja das Ding. Weil am Ende kommt es ja dann doch darauf hinaus, wer will's mehr. So, also du musst natürlich irgendwann so und die Mentalität hast du ja. Diese Champions Attitude, die hast du ja, du willst ja gewinnen. Ich finde das geil. Das ist wirklich scheiße.
Wann ist das nächste Rennen? Ah ja, Samstag.
Ja gut, das zählt nicht. Aber du hast es gesagt, könntest du dir vorstellen, weil das fand ich jetzt ganz interessant, dass die, ich meine, das muss man sich halt auch echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Die drei Jungs reden irgendwie seit Januar davon, wie das wäre, bei dem Rennen Erster, Zweiter, Dritter zu werden. Und jetzt haben sie das tatsächlich geschafft. Also das ist ja wirklich so eine Boyband, die sich darauf vorbereitet hat, wer bei mir wirklich extrem gewonnen hat, weil der war mir eigentlich immer so ein bisschen unheimlich, war Blumi. Und wie der sich über diesen dritten Platz gefreut hat und auch mit den anderen beiden gefreut hat, das fand ich wirklich so, so sympathisch und so cool, weil er einfach so als Mastermind in dem letzten Jahr sich tierisch gefreut hat, dass dieser Plan aufgegangen ist. Wenn du die Möglichkeit hättest, ab Oktober mit den Jungs oder ab November mit den Jungs sich auf Hawaii vorzubereiten. Würdest du das machen?
Definitiv. Ich glaube, if you can't beat them, join them, sagt man ja. Also
voll.
Ich denke, das sind auch coole Jungs, muss man echt. Die haben so viel Spaß. Also die machen den ganzen Tag nur Scherze, lieben das Training. Da ist auch kein Neid gegenüber den anderen. Ich habe ja Blumenfeld gesehen bei der Dopingkontrolle. Der war schon echt am Limit, der konnte gar nichts mehr. Also mir war auch super kalt nach dem Rennen und nur gefroren. Und seine Oberschenkel haben nur gekrampft. Also ein Krampf nach dem anderen. Er konnte, der Lagen war da, haben noch eine Decke bekommen, Powernap gemacht. Also wir waren echt gut alle am Limit. Und trotzdem, er hatte keinen Neid, obwohl man weiß schon, er möchte auch die Rennen gewinnen. Also schon, die Jungs sind, auch Gustav, da muss man ein großes Lob sagen, wie er jetzt zurückgekommen ist. Die Jungs sind schon cool und fokussieren sich und voll professionell mit dem ganzen Training und ja. Also ich bin ja in der gleichen Managementgruppe wie die, also vielleicht ist ja die Verbindung nochmal da.
Kannst du nochmal anfragen, ob da nicht noch ein Platz frei ist für den vierten.
Ja. Naja, sie würden von profitieren, weil sie hätten noch jemanden, der safe vorne mitschwimmt. Also die hätten ja auch einen Vorteil davon.
Ja, definitiv. Ja. Also ich bin ja auch ein Bringe was der Gruppe auch. Ne? Ich bin ja auch ein Pluspunkt.
Körpergefühl und Schwimmen.
Ich glaube auch tatsächlich, dass sie das. Die haben das halt so aufgesogen, dieses ganze Wissenschaftliche und diese Millionen von Laktattests, dass die das, ich glaube, die haben dies ja jetzt in der Vorbereitung gar nicht mehr so viel gemacht, weil die jetzt auch, glaube ich, viel mehr nach Gefühl gegangen sind. Und das Faszinierende ist ja, die wissen das. Ich glaube, dass die tatsächlich vor jedem Laktattest, wenn du die fragst, egal in welchem Bereich die unterwegs sind, klar, wenn sie nachher jenseits der Schwelle sind, Richtung VO2 Max, da wird es dann wahrscheinlich schwieriger zu sagen, ob ich jetzt bei 5, 6 oder 7 Millimol bin. Aber ich glaube, alles, was so um die Schwelle rum ist, wissen die Jungs auf die Kommastelle genau, was die haben, auch ohne eine Messung. Und ich glaube tatsächlich, dass die jetzt in der Vorbereitung viel, viel mehr nach Gefühl gemacht haben, weil die haben es ja im Grunde genommen auch so gemacht, dass sie sich Anfang der Woche zusammengesetzt haben, wie hat Kasper das gesagt, haben nach dem Schwimmen immer Sushi gegessen. Christian hat sein iPad rausgeholt und dann haben sie den Trainingsplan für die Woche gestaltet. Also so großartig anders ist es nicht, nur dass bei dir Arndt am Telefon ist und dir die Pläne per WhatsApp schickt. Und letztendlich ist es ja bei dir ähnlich. Also du kannst deinem Körper ja auch vertrauen. Und ich habe tatsächlich viel darüber nachgedacht, weil ich fand das schon faszinierend, wie dominant die waren. Und eine Aussage hat mich auch stutzig gemacht, als Kasper gesagt hat, wenn er einen schlechten Tag hat, dann ist er halt einfach nur hinterhergefahren. Also er hat die Trainingseinheit, man muss ja auch sagen, die haben einfach jede Trainingseinheit absolviert und das ist ja die Kunst, gesund zu bleiben. Und das hast du ja auch eben so lapidar gesagt, du bist halt nicht verletzt und du läufst regelmäßig, ich meine, was bist du zu Kurzdistanzzeiten gelaufen? Da bist du ja viel mehr gerannt.
Bis zu 160 Kilometer die Woche, ja.
Und warst nicht verletzt?
Nee. Aber da habe ich, glaube ich, nochmal einen guten Schritt gemacht. Das war auch über meine schnellsten Zeiten, das war vor 2024, 2023, ja, da bin ich, glaube ich, mit Alex und Hayden die ersten drei gelaufen schon, Kilometer. Also wirklich, da konnte ich anlaufen, 2:38 anlaufen und war noch nicht tot. Aber ja, also da konnte ich schon, ich kann relativ viel Training ab und relativ auch viel Radfahren. Das hilft natürlich auch, das beim Laufen. Jetzt ein bisschen weniger laufen, ein bisschen mehr Radfahren. Und das ist natürlich eine gute Basis für die Langdistanz. Ne? Also wenn man so trainingsverträglich ist.
Absolut, das ist der Schlüssel. Also das und gerade auch dieses Motivationstechnische, dass du halt immer alleine den Arsch hochkriegst. Das ist ja auch, also hast du Tage, wo du keinen Bock hast und liegen bleibst oder gibt es das nicht?
Klar, also gibt es viele Tage, wo ich keinen Bock habe. nur zum Schwimmen ist natürlich schon viel Commitment, einfach nur runterrollen zum Pool, aber wenn man dann die Tür meistens verlassen hat oder draußen ist, dann geht's meistens, ne? Oder auf dem Radfahren die ersten 10 Minuten und dann geht's eigentlich. Aber deshalb, jeder hat solche Tage, aber im Endeffekt habe ich dann auch schon bis meine Sessions um 11 Uhr abends gemacht oder so. Also ich trainiere bis Hauptsache, am Ende des Tages ist der Haken da, mehr oder weniger.
Das ist geil.
Es gibt, glaube ich, keine perfekte Stunde zum Trainieren. Manche versuchen es auch morgens alles durchzuarbeiten und abzuhaken. Aber das ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, einfach nur um Haken hinter der Session zu machen, sondern man muss das sich auch ein bisschen sich Zeit nehmen. Und ich glaube, dieses Zeit nehmen, das mache ich, wenn ich alleine bin auch. Auf den Sessions, mach mein Lauf-ABC, nimm mir dann dafür nur eine halbe Stunde oder versuch das nicht jetzt abzureißen oder auch im Pool mein Programm einfach. Also versuchen schon, mir die Zeit zu nehmen im Training und ich glaube, das ist natürlich ein Schlüssel zum Erfolg auch.
Also du bereitest dann auch so die Laufeinheiten mit Mobility vor und rollst ein bisschen, bevor du dann die Laufschuhe anziehst und nicht raus aus dem Bett und rein in die Laufschuhe?
Ein bisschen das Fußgelenk kreisen schon, aber ich glaube mehr, die Black Hole habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ja.
Alter Schwede, fantastisch.
Richtig geil, richtig gut. Ja gut, aber das ist halt das Gefühl. Du sag nochmal zum Samstag, weil es jetzt so kurz bevorsteht. Was denkst du, was denn nach so einem Rennen geht? Weil du hast eben gesagt, du bist jetzt schon gut platt und nach dem Rennen war dir kalt. Du hast da alles auf der Strecke gelassen, was du auf der Strecke lassen konntest in Nizza. Was erwartest du jetzt da? Also ich meine, Schwimmen wirst wahrscheinlich wenig Impact haben. Also da wirst du ja wahrscheinlich irgendwo vorne mit dabei sein. Aber was glaubst du so jetzt? Ich meine, du trainierst so viel nach Körpergefühl. Wenn du jetzt in dich reinfühlst, was fühlst du?
Wird hart. Es wird hart, Samstag. Selbst das Schwimmen. Ich bin, glaube ich, 5 Minuten geschwommen heute. Also da merke ich mal schon noch meine Beine und die Müdigkeit steckt einfach noch im Körper. Vor allem, ich glaube, T100, da braucht man schon noch einen anderen Speed. Man weiß es nicht. Ich habe auch mal vor der Olympischen Spielen letztes Jahr so einen Wettkampfblock gemacht von 6 Rennen innerhalb von 6 Wochen. Und ich habe mich auch Tage davor wirklich elend gefühlt und dann im Rennen plötzlich schwimmen lief Katastrophe. Ich bin okay, immer noch Dritter, Vierter raus. Aber auf dem Rad konnte ich dann alle im Grund im Boden fahren. Also man weiß es nicht, was am Tag kommt. Deshalb, ich freue mich eigentlich aufs Rennen, habe nichts zu verlieren. Mein erstes T100-Rennen und versuche ein bisschen die Jungs zu ärgern.
Waren die 5 Minuten Schwimmen die erste Einheit, die du gemacht hast seit Netze?
Ja. Ich habe seitdem noch nichts gemacht.
Und habt ihr wenigstens auch gefeiert? Und wie war das? Wurde da so ein bisschen Party gemacht am Montagabend oder nicht?
Nee, also Montag, am Sonntag, da ging gar nicht mehr viel bei mir. War einfach super müde auch. Und Montag war dann das Bankett um 12 mittags bis 3 Uhr. Meine Eltern mussten schon zurück nach Hannover wieder fahren. Mein Vater musste nämlich arbeiten, aber sonst klein gehalten eigentlich. Und dann diese Woche ruhig, nächste Woche ruhig, vielleicht noch eine Woche ruhig und dann Vorbereitung auf Mobile.
Das wird in Kona anders nächstes Jahr, das kann ich dir schon sagen. Da ist ja abends das Bankett und da wird auch Gas gegeben. Also da hat Sam letztes Jahr eine ganz große Performance. Wobei die größte Performance hat tatsächlich Christian Hogenhauk gezeigt letztes Jahr. Das war wirklich sehr beeindruckend zu sehen. Das war super cool. Also da gibt es schon eine Party. Aber das habe ich mir gedacht. Das ist, weil du gesagt hast, sicher Nicky Boy, das ist nicht mehr so. Nee. Die Jungs sind alle mittlerweile knallhart.
Die Norweger sind schon wieder 30 gelaufen gestern oder so.
Ja, aber bei Blumi war doch so...
Gar nicht gesehen.
Nee, dem ging es doch so schlecht, der war nicht mal mehr bei den Awards, oder?
Ja, der war...
Boah.
Hat einen Frustlauf gemacht.
Alter, krass. Der saß mit dem Helm im Hotelzimmer, hat gegen die Scheibe gehauen. nach Paris.
Nee, glaube ich eben nicht. Ich glaube, der hat sich wirklich gefreut. Ich glaube, der war wirklich stolz auf seine Truppe, dass sie das hingekriegt haben.
Ja, war wirklich. Also, hat man auch gut gesehen. Also, er war wirklich im Sack, muss man ehrlich sagen. Nach dem Rennen, ja.
Wie war es jetzt medial gesehen? Also gab es andere Medien außer Pushing Limits, die dir geschrieben haben, ob du Lust hast, in unseren Triathlon-Chat zu kommen, was mich wirklich riesig freut. Aber hast du schon ist da schon ein bisschen Fahrt aufgenommen worden? Hast du schon, oder wird Arndt jetzt auch noch Manager? Wird er vom Trainer jetzt auch noch zum Manager?
Nein, da habe ich ja schon hier Santara Group. Da habe ich schon Management.
Okay. Ja. Ach cool.
Seit Südafrika.
Ach geil. Ja gut, aber dann ist ja perfekt.
Ja. Da ist die Connection da.
Ja, guck mal, sehr gut.
Ja, sonst eine große Anfrage. Ich hatte ZDF, ARD war da, HR. Da habe ich noch was gedreht, auch im Interviews und vorher. Aber im Nachhinein jetzt mit Podcast-Anfragen, da wart ihr die Einzigen.
Krass. Also siehst du mal wieder. The winner takes it all, Nils. Podium musst du mindestens machen, damit es richtig abgeht. Aber wie ist es, weil wir bei dem Thema gerade sind, wenn du es so vergleichst, jetzt Ironman WM zu, ich meine, klar ist noch was ganz anderes, eben Olympia oder die 2 Starts bei Olympia, die du hattest. Ist es so, im Sport ist natürlich, wie du gesagt hast, geht es jetzt richtig los. Selber vermarkten ist was anderes, weil du bei der Kurzdistanz im Verband bist. Aber wie ist es so für dich vom Stellenwert Ironman WM und Olympia, wenn du das vergleichst?
Kann man, glaube ich, schon fast auf eine Ebene stellen. Obwohl Olympia alle 4 Jahre ist schon sehr besonders. Kann man nicht so sagen. Also kann man so sagen. Also wenn man sich 4 Jahre auf das nächste Event warten muss, mehr oder weniger, ist ein enormer Zeitraum. Man hat halt nur wenige Shots oder so und da muss alles passen. Also wenn man Glück hat, kann man vielleicht 2 oder 3 Olympischen Spiele machen in seiner Profikarriere. Das bei der Ironman WM hat man eben vielleicht jedes Jahr die Chance, aber ich sehe schon, dass Hawaii mit der Historie schon einen hohen Stellenwert für mich hat. Ich habe einmal den Red Bull Tree Islander schon gewonnen gegen Sebi Kiene und da gab es als Sieger eine Woche Kona-Urlaub. Und das habe ich mir dann, konnte ich schon die Strecke mir ein bisschen angucken.
Ach, vor, geil. Warst du schon da?
Vor 6, 7 Jahren oder so. Und ja, also dann möchte ich gerne wieder hin und da brennt natürlich das Feuer noch. Also Olympische Gibt's Spiele schon? Und Kona. Also das müsste man schon mitgemacht haben, ja.
Müsste ja, klar. Man. Sollte also, man. Leute, hört gut zu. Also Olympische Spiele und Kona, das sollte man machen, sonst wird das mit dem Triathlon und Sport nichts.
Sonst macht das, ernst nimmt,
sonst macht das ernst alles keinen Spaß. Dann könnt ihr auch Bowlen oder Bahngolf spielen. Aber ansonsten, wenn ihr Triathlon macht, sollte man.
Dann bist du ja beim Minigolf.
Ah, fantastisch.
Super geil. Gibt es denn schon einen Plan für nächstes Jahr für dich? Also was jetzt nach Marbella ist oder was nächstes Jahr für Rennen der Pro Series irgendwie anstehen? Oder hast du da schon irgendwelche Gedanken gemacht, wie du die Quali holen willst?
Nee, noch gar nicht. Ja, die Rennen sind ja neulich erst rausgekommen. Die Pro Series natürlich schon mit dem Preisgeld und der Serie ist natürlich schon sehr spannend, ehrlich gesagt, auch für mich, dass ich in der Saison relativ gut aufgestellt bin, auch von der Ironman und den 70.3. Ich glaube, dieses Jahr kann ich noch in Top 5, vielleicht Top 10 erreichen mit einem guten 70.3 in Marbella. Und das sind ja immer noch, ist ein gutes Preisgeld auch für die, die etwas da hinten sind, nicht nur die 200.000 für den Sieger. Deshalb spannende Rennen und ja, das ist schon macht. Ich denke, da werde ich mir die Zeit nehmen nach Marbella und dann einen Plan machen. Auch schöne Abstände zwischen den Ironmans, weil ich denke schon, dass man, was ich gemerkt habe, wenn man zu früh anfängt, nach Südafrika habe ich zu früh angefangen mit dem Training wieder, dass man nach dem Ironman, und das rächt sich dann hinten aus. Dann war ich immer noch beim den 70.3 in Venedig oder in Aix-en-Provence, war immer noch relativ müde, weil ich konnte kaum Schnelligkeit trainieren danach. Muss man schon sich ein bisschen Zeit nehmen, eine gute Saisonplanung, auch nicht zu viel reisen und dann klappt es.
Zwischen Frankfurt und Nizza hast du keine Rennen mehr gemacht, oder? Da hast du dich dann wirklich aufs Training fokussiert?
Genau.
Rot.
Rot meine ich. Also nach Rot, zwischen Rot und Nizza war kein Rennen. Da hast du dann wirklich den Fokus aufs Training gesetzt.
Ja. Also da gab es noch andere Möglichkeiten, aber da wollte ich auch nicht nochmal ein Rennen machen. Hier ein Allgäu-Triathlon oder so hat sich gemeldet oder auch Gérard de Mer in Frankreich, aber habe ich echt mal einen Fokus gesetzt, paar Wochen in Girona und dann nochmal 3,5 Wochen in Forum, also voller Fokus auf Nizza. Und ich glaube, das so sollte man auch planen. Die Norweger haben es genauso gemacht, haben kaum Rennen gemacht nach Frankfurt und ich glaube, die Leute, die zu viele Rennen gemacht haben, das hat sich dann auch gerecht jetzt in Nizza.
Ja, absolut. Yes. Also ich finde, was ich halt echt faszinierend finde, deswegen habe ich auch gefragt, wenn du die Möglichkeit hättest, mit den Jungs dich da anzuschließen, ob du das machen würdest, weil das muss man halt einfach sagen, das ist ja nicht nur eine Trainingsgruppe, sondern es ist halt eine Trainingsgruppe, die sich wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum auf ein Rennen committed hat. Und gerade so diese Tage, die du dann ja in diesen 7, 8 Wochen hast, die jeder hat, wo du dann irgendwie nicht gut drauf bist, wo du keinen Bock hast und wo du dann halt einfach sagst, nee, ich muss jetzt vielleicht nicht vorne fahren, aber ich fahre einfach hinterher und laufe dann die Tausender vielleicht nicht in 3,5, sondern laufe sie dann nur in 3,10. Aber so diese, du ziehst das Training halt durch. Du hast keine Ausfalltage, du hast immer diese Motivation der Gruppe. Und ich glaube tatsächlich, dass das das wird ganz schwer zu schlagen sein. Also das, wenn du das nicht hast, also ich auch so, ich habe dann auch sofort an Fred und Strati zum Beispiel gedacht. Das wäre für mich auch irgendwie so eine Konstellation. Das beinhaltet natürlich, dass alle den gleichen Trainingsplan haben. Das ist natürlich schon mal schwierig, weil sich alle halt dem Trainer unterordnen müssen oder dem Plan unterordnen müssen und dieses Vertrauen haben, was du gesagt hast, Jonas, was einfach wahnsinnig wichtig ist. Aber dass du wirklich über mehrere Wochen oder Monate mit zwei, drei Jungs zusammen trainierst, jede Einheit absolvierst mit dem Ziel, am Tag X sind wir alle drei am Start und wer von uns dann vorne ist, ist letztendlich unterm Strich egal. War es ja nicht, die haben dann ja auch umeinander gebettelt, aber ich glaube, dass das wirklich, im Radsport wird es ja auch vorgemacht. Im Radsport wird es vorgemacht, wo dann halt die GC-Teams alle in die Höhe fahren und die neuen Leute, die dann halt die Tour fahren, bereiten sich vor. Ich fand jetzt auch am gleichen Tag dann noch irgendwie die Basketball-Europameisterschaft, wo auch dieser Spirit der Mannschaft der treibende Faktor war, wo sie von reden, der jetzt halt in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Man hat es irgendwie bei der Filiol-Truppe ja auch gesehen, da sind es ja auch die gleichen Rennen, auf die sie sich vorbereiten. Und ich glaube, dass das Niveau auf der Langdistanz einfach so abartig hoch geworden ist, dass du, ja, ich weiß nicht, ob das nicht wirklich so der, also es wird meiner Meinung nach sehr schwer zu schlagen sein, sagen wir es mal so rum. Ich glaube, da muss es wirklich Interessensgemeinschaften geben oder Trainingsgruppen, die sich wirklich diesem einen Rennen unterordnen. Also das ist schon, fand ich schon extrem faszinierend zu sehen.
Bis ja, es wieder wer mit damals auch mit Thomas Hellriegel und Lothar Leder ja auch nach Olympischen Spielen in Kontakt getreten oder nach Rat gefragt, sagen wir es mal so. Und die haben auch gesagt, ich brauche einen Trainingspartner, der mir auch dann motiviert ist und den man nicht selber motivieren muss, sondern mit dem man das alles durchzieht. Das wäre dann die beste Konstellation. Ja. Ich habe Martin van Riel damals angefragt, ob er es mit mir macht. Aber da kam keine Antwort. Aber er ist nämlich auch ein Junge, also wir verstehen uns super. Also er ist eigentlich auch so ein kleiner Verrückter, der gehen zum Spaß dabei ist und ein bisschen Risiko liebt und auch viel Pech hat, auch mit seinen vierten Plätzen bei Olympischen Spielen jetzt auch wieder. Und ja, aber den Triathlon-Sport liebt und ja, also mit ihm habe ich gerne trainiert und möchte gerne auch weiterhin. Also wenn das klappen würde, wäre natürlich super.
Ja, vielleicht musst du die Anfrage nochmal stellen. Dann werdet ihr nicht Vierter und Sechster, sondern dann werdet ihr Erster und Zweiter.
Oder ihr müsst die Schwimmgruppe nochmal umstellen auf gesamte Trainingsgruppe, nicht nur auf Schwimmtaktik. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird, ehrlich gesagt, im Triathlon-Sport. Weil jetzt sagt man das wieder so, die Norweger haben 1, 2, 3 gemacht. Es war vor ein paar Jahren schon mal Norwegian Hype Train, dann war er wieder weg und der einsame Franzose Sam Laidlaw hat sich das Ding geholt und Patrick kam wieder wie Phönix aus der Asche in Hawaii. Also da ist ja auch kein riesen Trainingsteam oder sonst was es da war drumherum ist, sondern
Patrick, naja,
hat er viel trainiert, ne?
Stimmt. Ja, und dann hat er sich Hannes fürs Schwimmen gesucht und sowas alles.
Ja, also, stimmt, hast recht.
Und man muss halt auch sagen, dass der Norwegian Hype Train, der ist in dem Moment vorbei geworden, wo sie gesagt haben, Christian geht nochmal auf die Langdistanz. Auf die Olympischen Spiele, will nochmal Gold holen. Und Gustav hat halt einfach wahnsinnig viel Pech gehabt. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Also ich glaube, jeder, der schon mal so einen Schicksalsschlag hatte, der weiß, wie er ihn das umhaut. Und das hat mich auch tierisch, hat man ja auch gesehen, wie der sich auch gefreut hat und so. Also das war vom Menschlichen her einfach echt wahnsinnig schön zu sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das, wie du eben gesagt hast, Jonas, ich meine, bei Hell on Wheels war es damals Holger Lorenz, bei Lothar weiß ich gar nicht, aber ist natürlich so eine Konstellation, die man gehen muss, aber das beinhaltet natürlich auch das ein unheimliches Commitment, ne? Also gerade auch, wenn man irgendwie Freundin hat, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, da ist halt auch so, ja, ich bin jetzt halt einfach 5 Wochen weg oder ich bin 8 Wochen weg. Das ist ja schon auch schwierig und ich meine, solange man keine Kids hat, ist das Ganze noch ein klein bisschen einfacher, weil dann wird es, glaube ich, noch schwerer. Aber du bist ja schon noch jemand anscheinend, der das, also du hättest da schon auch Bock drauf, das hast du jetzt ja auch schon zweimal gesagt, weil du auch gesagt hast, auch mit Martin van Riel, das würde dich schon auch motivieren.
Ja, aber man muss auch sagen, so wie es gefahren ist mir die letzten 2 Jahre mit meinem Vater, hat es gut geklappt, habe die Olympischen Spiele erlebt, also in Paris. Und jetzt diese Saison war eigentlich auch sehr erfolgreich. Man sollte dann immer nicht zu viel ändern, aus meiner Sicht, wenn es gerade läuft. Und deshalb werde ich wahrscheinlich nicht zu viel ändern, bevor im nächsten Jahr. Nee,
natürlich nicht. Ja. Nein, nein, also das so war das auch gar nicht gemeint. Das ist eher so von außen als Trainer guckt man dann natürlich schon immer, was machen die einen, was machen die anderen, was. Und das war jetzt ja einfach auch so dieses auf Ansage, ne? Dass halt auch ein, dass er dann auch einfach eine 2,29 läuft, Gustav läuft eine 2,32 und Blumi mit Krämpfen eine 2,36 oder was das war, das ist einfach schon wirklich extrem, extremst beeindruckend. Also das ist schon stark. Und halt auch diese kindliche Freude zu sehen, weil sah ja wirklich so aus, war ja wie so eine Boyband, die gerade irgendwie die Welt erobert hat. Die konnten das ja selber nicht glauben.
Schon gut. Mit der Ankündigung und dann das durchzusehen, das ist ja auch einfach so. Du, Jonas, du musst sagen, wenn wir Schluss machen sollen, weil du noch laufen musst, ne? Also wenn es dir zu spät ist, obwohl du hast gesagt, du trainierst auch bis 11 Uhr, jetzt ist 20.30 Uhr, das ist ja dann für dich noch ein ganz normaler Trainingstag.
Ja. Nur, ist hoffentlich auch kein langer Lauf, oder? Also 20, 30 Minuten oder über was reden wir?
Eine halbe Stunde, ja.
Ja, das ist doch, guck mal. Das ist
ja schön. Wenn du es dann durchziehst. Schwimmen warst du ja auch nur 5 Minuten.
Vielleicht wird es einfach nur ein Spaziergang. Und jetzt setz mich auf die Parkbank.
Ach, Wahnsinn. Was mich noch interessiert, ganz wichtige Frage, habt ihr euren Campingplatz an der Ostsee noch?
Nee. Meine Eltern wohnen jetzt wieder an der Ostsee. Aber den Campingplatz hatten wir schon relativ schnell wieder aufgegeben und dann hatten wir ein Segelboot und dann waren wir eigentlich immer, als ich klein war, die ganzen Sommerferien auf dem Segelboot und sind zwischen den dänischen Südinseln da von einem Hafen zum anderen gefahren. Hab da kaum trainiert eigentlich, aber viel Spaß gemacht, viel Kitesurfen und Surfen und das mache ich auch gerne. Also das mache ich immer noch. Im Sommer komme ich gerne an die See, an die Ostsee, bisschen entspannen. Und ein bisschen den Triathlon-Sport zur Seite zu nehmen. Ja.
Weil da, Nicky Boy, habe ich nämlich Jonas das erste Mal gesehen. Ich weiß gar nicht, da muss er irgendwie 1, 2 oder 3 gewesen sein. Das war die Zeit, als ich in Kiel studiert habe. Und da hat Arndt nämlich zu mir gesagt, du, wir sind hier mal, war das Heikendorf? Heikendorf war das, oder? Wo ihr auch den Katamaran liegen hattet. Wahrscheinlich kannst du dich da gar nicht mehr dran erinnern, weil du da viel zu klein warst. Aber da ist Arndt nämlich Katamaran gesegelt. Und ich bin dann ab und zu mal vorbeigekommen und dann wollte er mich immer dazu überreden, mit ihm Katamaran zu segeln. Ich wusste aber von Eggy, Ralf Eggert, dass er echt ein Hasardeur auf dem Wasser ist. Deswegen habe ich mich das nie getraut. Und da bist du dann nämlich so rumgekrabbelt quasi auf diesem Campingplatz.
Ja, großen Felde hieß das, war das?
Ja, genau. Das war der.
Ja, mein Vater kann gut was Windsurfen und Surfen. Ja, das kann er gut, ja.
Also Geil. Die Coolness wurde ja im Haus Schomburg vererbt, kann man sagen. Ja. Die norddeutsche Coolness.
Ja, also macht auf jeden Fall Spaß, der ganze Wassersport. Mein kleiner Bruder macht das auch, wie Kitesurfen, war auch international am Start schon und ja, mache ich auch. Versuche dabei aber nicht zu hoch zu springen und das Risiko jetzt ein bisschen zu minimieren bei den Sprüngen.
Es wäre auch ein bisschen ärgerlich, wenn du dich da verletzt und dann die Saison oder eine halbe Saison im Eimer ist, weil du Kitesurfen warst. Das ist natürlich dann auch ein etwas größerer Risikosport. Das gleiche ist ja auch mit Skifahren und so. Ich meine, da gibt es ja auch so, wie viele Profisportler würden gerne Skifahren, verkneifen sich es aber während der aktiven Karriere. Oder ist ich meine, ich kenne Kitesurfen, kenne ich natürlich, aber ich habe es noch nie gemacht. Ist da die Chance hoch, sich zu verletzen oder?
So, und vor allem umzuknicken und in den Bändern, wenn man mit dem Board hängen bleibt, da kann man schon sich der ein oder andere Verletzung zuführen. Also man unterschätzt das, die Kraft vom Wind und dann von den Kites. Also vor allem Anfänger. Also da kann man sich schon den ein oder andere Verletzung holen, ja.
Sei da bloß vorsichtig.
Cool, ja, das wird spannend, Jonas. Geil, also Ich bin gespannt, wie du nächstes Jahr aufgestellt bist. Also ich glaube, Arn sollte definitiv das Training weiterhin machen. Das hat, wie du gesagt hast, super funktioniert. Ich würde Absolut. Jetzt von außen sagen, das war schon ein Durchbruchjahr, oder? Also, oder nicht?
Definitiv, würde ich auch sagen. Das erste Jahr mehr oder weniger komplett auf der Langdistanz. Hatte auch viel Spaß. Also vor der Saison hatte ich jetzt gar nicht die Saisonplanung legt oder hatte jetzt nicht Nizza im Kopf oder ich bin einfach von Rennen zu Rennen dann mehr oder weniger gegangen und hat gut geklappt. Ich denke, jetzt sind auch mehr Sponsoren auf mich zugekommen auch und ich werde, glaube ich, nächstes Jahr auch noch ein anderes Team haben um mich herum, also von den Sponsoren technisch aus, ein bisschen besser ausgestattet sein, hoffentlich auch ein bisschen schneller. Und dann sollte das schon gut werden nächstes Jahr.
Und unser zweiter Presenter, Ape Sleep, Nils. Und da muss ich natürlich die Frage stellen, wie sieht's bei dir aus? Bist du noch auf Wolke Kühlungs 8 oder war das nur die erhöhte HRV, dein besserer Schlaf, war das nur von kurzer Dauer und du hast dich schon adaptiert und dran gewöhnt? Weil bei mir ist weiterhin alles richtig, richtig geil. Und ich war jetzt, ich war im Urlaub, ich habe jetzt 10 Tage im Urlaub richtig scheiße gepennt. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist ein Downside, den man ansprechen muss. Wenn man woanders ist, im anderen Bett, ist schwierig.
Super, super spannend, weil Anna hatte jetzt genau das Gleiche. Die war über eine Woche weg und die hat genau das Gleiche berichtet. Sie hat auch gesagt, fuck ey, ich freue mich so nach Hause zu kommen, damit ich endlich wieder in mein temperiertes Bett steigen kann. Diese Woche hat aber auch bedeutet, dass ich halt alleinerziehender Papa war und nochmal eine volumenreiche Woche vor dem Berlin-Marathon hatte. Ich hatte tatsächlich die schlechtesten Recovery-Scores seit Monaten, denn man sieht ganz klar, ab dem Zeitpunkt, wo ich Aidsleep hatte, sind meine Recovery-Scores HRV ganz extrem nach oben gegangen. Jetzt eine Woche alleinerziehend, die Werte waren, ich hatte das erste Mal, glaube ich, seit 6 Wochen sogar wieder einen roten Wert, also einen schlechten Wert. Macht mich natürlich auch so ein klein bisschen nervös. Jetzt bin ich schon wieder im gelben Bereich. Ich spekuliere darauf, dass er morgen wieder im grünen Bereich ist. Das Rudel ist wieder komplett, die Family ist wieder komplett. Vielleicht lag es auch daran. Aber tatsächlich, man merkt es halt einfach und ihr müsst es einfach mal selber ausprobieren. Ich habe jetzt tatsächlich auch schon die Ersten, die das Ding geordert haben. Bin super gespannt auf das Feedback von denen, weil das natürlich immer, ich berichte wirklich, wie es ist. Aber man will natürlich auch trotzdem, dass die Leute das genauso empfinden. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ihr habt aber auch eine Geld-Zurück-Garantie.
Genau.
Das ist natürlich bei dem Betrag auch absolut angebracht. Aber probiert selber mal aus. Ich finde, das Schöne ist, man merkt es wirklich von Beginn an.
Genau, also ihr könnt, Nils hat schon gesagt, geht einfach auf den Link in der Beschreibung oder aidsleep.com/pushynimmis. Da steht auch nochmal alles, was das Bett kann. Das kann beide Seiten, also für Partner und einen selber, unterschiedlich kühlen, warm oder kalt. Also wie man es am liebsten hat, hat einen Autopilot dabei, der dann in der Nacht noch automatisch die beste Temperatur für eben Tiefschlaf einstellt für einen. Und mit dem Rabattcode PUSHINGLIMITS, alles groß geschrieben, bekommt ihr 350 € Rabatt auf den POD 5 Ultra. Und Nils hat schon angesprochen, ihr könnt ihn 30 Tage zu Hause testen, ob es bei euch eben genauso ist. aidsleep.com/pushinglimits. Und Nils hat es auch angesagt, also es ist nicht nur mehr und besser schlafen, sondern wenn ihr den POD Ultra holt, ist es auch so, dass du noch eine, den hast du ja leider nicht, Nils, weil dein Bett zu klein ist.
Zu schmal.
Zu schmal, aber du hast auch, glaube ich, kein Schnarchproblem. Also wenn ihr da Probleme habt, stellt dieses Bett auch automatisch euer Kopfteil ein bisschen hoch, um eben auch das zu reduzieren. Also ganz, ganz viele Benefits und Nils hat es vor ein paar Episoden mal gesagt, es gibt eigentlich kein besseres Investment als auch in euch selbst in Recovery als den Schlaf, was dann natürlich auch Training angeht. Also, wenn ihr Bock habt, probiert es einfach mal aus. Wirklich, Nils ist mega überzeugt, ich bin mega überzeugt. Weiter ein Riesenfan von diesem Teil. aidsleep.com/pushinglimits und jetzt wieder rein in den Podcast. Du hast es eben so gesagt, Jonas, dass am Anfang des Jahres du so von Rennen zu Rennen geschaut hast oder das ganze, die ganze Saison von Rennen zu Rennen geschaut hast. Wie war denn das in Südafrika? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also du hast gesagt, hast du einfach gesagt, ich probiere mal aus, Langdistanz. Ich meine, es ist das Jahr nach Paris, nach Olympia, da passiert eh nicht viel. Ich habe mal Bock auf so eine Langdistanz und dann ist eben das passiert, was jetzt passiert ist. Oder hattest du dann eigentlich noch im Kopf, ich mache jetzt mal ein Rennen und mache dann noch einen Olympia-Zyklus bis LA irgendwie 28? Oder hattest du jetzt schon im Kopf, okay, Paris werden meine letzten Olympischen Spiele und dann will ich auf die Langdistanz gehen?
nach so einem Zyklus von Olympischen Spielen fällt man meistens so ein Motivationsloch, würde ich mal sagen. Oder weil die nächsten Spiele sind noch so weit weg, da hat man ein bisschen Zeit für andere Sachen. Manche machen Gravel-Rennen, Ultra-Races oder probieren sich auf der Mitteldistanz. Ich wollte eine Langdistanz machen. Meine Schwester wohnt in der Gegend von Südafrika bei Port Elizabeth und da dachte ich mir, mach ich ein kleines Trainingslager da und verbinde das da. Einen langen Trainingstag. Habe mich da auch nicht gut nicht wirklich vorbereitet. Irgendwelche längeren Sachen gemacht und hat doch besser geklappt, als ich gedacht hatte und auch mehr Spaß gehabt, als man sich vorstellen konnte. Und dann habe ich mich für Nizza qualifiziert. Damit war die Saisonplanung schon mehr oder weniger, das ist schon ein Ziel dieses Jahr. Aber die anderen.
Aber da hast du dann sofort entschieden schon, okay, Nizza mache ich auch, weil ich mich qualifiziert habe.
Definitiv. Ich glaube, wenn man sich für die WM qualifiziert, dann sollte man es auch machen.
Absolut.
Und die anderen Rennen sind dann mehr oder weniger reingerutscht. Ne? Und dann für Pro Series den 173s und ja, das ist mehr oder weniger dann im Flow entstanden, der Wettkampfplan. Aber ich wollte auch eigentlich die TN100 dieses Jahr mehr in den Fokus setzen. Ich wollte mich nämlich mehr Punkte machen mit so einer Langdistanz, dass ich bessere Chancen habe, für eine Wildcard bei den T100 reinzukommen. Jetzt mache ich am Wochenende meine erste T100 unter anderen Umständen. So verändert sich das halt, der Fokus dann. Ne? Aber ich glaube, kann ich jetzt nicht meckern, dass das eine schlechte Saison war. Mit der Saisonplanung hat alles gut geklappt. Und ja, man kann immer viel planen und am Ende kommt was anderes vorher raus.
Geil.
Ja.
Also Micky Boy, wen haben wir jetzt vor Mikro gehabt? Den Triathleten des Jahres oder den Newcomer des Jahres? Ich bin gespannt. Newcomer wäre eigentlich echt ein bisschen absurd, aber ich würde tatsächlich
Newcomer
sagen.
Newcomer auf der Langdistanz, da müsste man eine neue Kategorie erfinden. Also als Newcomer kann man ja Jonas wirklich nicht bezeichnen. Das wäre komplett falsch. Und wir haben jetzt ja noch für alle, die Jonas noch nicht kennen, komplett die ganze Kurzdistanz Karriere ausgelassen. Also da ist ja nochmal Raum für nochmal eine weitere Episode. Also wir werden dich mit Sicherheit da nochmal vors Mikro zerren, Jonas. Komplett die ganze Story mit, wo du für die Türkei gestartet bist, dann wieder für die DTU und so weiter. Also da sind ja noch wahrscheinlich so viele Stories, die man auch nur oder wir auch nur so von außen vom Draufschauen kennen, wo es mega interessant wäre, noch mehr Insights zu haben. Aber jetzt stand erstmal die Ironman WM an. T100 für dich am Samstag und wir wollen dich jetzt wirklich nicht länger vom Laufen abhalten. Wir haben gleich 21 Uhr hier. Nachher sind wir noch schuld, dass das Rennen nicht gut war.
Ja, danke. Ich glaube aber, 50-50 kann gut werden oder schlecht werden, aber trotzdem 9 Uhr am Samstagmorgen einschalten, wird, glaube ich, lustig.
Ich bin auf jeden Fall am Screen.
Jonas, vielen Dank. Mega. Also wirklich cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, du hast dieses Jahr viele, viele neue Fans dazu gewonnen und sind alle gespannt, wo dann die Reise nächstes Jahr weitergeht. Kona, ich glaube, das ist ein Rennen, was dir auch verdammt gut liegen wird. Und wir haben es gesagt, danach wird gefeiert. Niki Boy, du bist ja dann vielleicht auch da. Vielleicht bist du ja auch geraced.
Das weiß ich noch nicht. Nee, jetzt müssen wir mal schauen, was nächstes Jahr passiert. Ob ich so ein Ironman mache und eine Quali bekomme. Oder gibt's da einen Weg? Kannst du mir einen Startplatz besorgen?
Nee. Den muss man sich schon verdienen.
Sonst zur Not komme ich mit einer Kamera. Aber Kona wäre mal wieder geil, auf jeden Fall. Gerade wenn die Mädels und die Jungs wieder zusammen starten, dann muss die Reise eigentlich sein, über einen großen Teich. Jonas, vielen, vielen Dank. Ganz viel Spaß. Wir drücken die Daumen, dass dein Körper noch irgendwie die Biege macht und du, wie du schon beschrieben hast, in der Woche mit 6 Rennen dann auf einmal doch noch einen Tag vorher oder am Race morgen gute Beine bekommen hast, dass das am Samstag auch so ist und du deinen Plan umsetzen kannst und möglichst viele von den Jungs richtig ärgern kannst auf der T100. Und wir schauen uns das an. Und wie gesagt, du kriegst sehr, sehr sicher nochmal eine Einladung von uns.
Danke euch.
Danke dir. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.